dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hierher gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschalten Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Man kann ja kaum mehr das Haus verlassen, Sebastian. Ich habe mir gedacht, wir leiten damit mal ein, denn die Grippewelle geht um. Nicht nur beim VfB Stuttgart, der halbe Kader liegt flach. Nein, überall in meiner Umgebung und auch in deiner liegen die Menschen flach. Dementsprechend ist, glaube ich, so ein Homeoffice der absolut richtige Weg für die nächsten Tage.
Genau, Safety first. Und wir mussten ja auch bis eben noch tatsächlich Fernsehen gucken, beziehungsweise das YouTube gucken, um die U19 zu bejubeln, die gegen Liverpool ins Achtelfinale der Youth League eingezogen ist.
Absolut. Auf dem Weg zum ersten Titel international. Wir werden sie begleiten und das ist auch der Grund, warum wir erst heute aufnehmen, denn eigentlich war ja geplant, gestern aufzunehmen und den Sieg in Dortmund gebührend zu feiern. Dann haben wir uns gedacht, Moment mal, was ist besser als ein Sieg? Richtig, zwei Siege. Dementsprechend haben wir das Ganze so ein bisschen verschoben. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Und wenn wir schon bei den Themen sind, ja, dann machen wir es doch einfach komplett voll, weil es wird heute nicht so viel passieren, Leute. Die Sendung wird natürlich trotzdem nicht besonders kurz werden, wie immer. Wir sprechen heute über das Spiel des VfB Stuttgart in Dortmund mit neuer Strategie zum Erfolg. So könnte man das Ganze übertiteln. Dann soll es natürlich um die U19 gehen, Youth League, 16. Finale. Sebastian hat es gerade schon gesagt, aber auch in der Liga war man erfolgreich. Die U19 kriegt für uns, bei uns heute ein eigenes Segment. Dann gibt's auch ja ein paar schlechte Nachrichten, denn es wird keine Frauen-EM-Spiele in Stuttgart geben. Warum das so ist, darüber werden wir auch sprechen. Und das war's. Mehr gibt es heute nicht, denn wir können euch schon mal sagen, es gibt diese Woche nicht nur eine, sondern zwei weitere Folgen. Die nächste Folge wird am Mittwoch erscheinen und da besprechen wir alles, was beim dunkelroten Tisch vor knapp einer Woche passiert ist. Wir werden jede Menge Einspieler haben zu den Kandidaten, erklären das Wahlsystem, alles drum und dran. Sebastian war als rasender Reporter vor Ort und wird euch berichten, was er da für eine Stimmung aufnehmen konnte. Und dann wird es am Donnerstag, spätestens am Freitagmorgen, aber eher am Donnerstag, eine weitere Folge geben. Da sprechen wir dann über den VfL Wolfsburg, die U21. Wir gucken, dass wir die VfB-Frauen noch mal ein bisschen mit reinbekommen. Und vielleicht gibt es ja auch noch weitere Neuigkeiten. Dieser Verein ist ja eigentlich, was das angeht, ein nimmermüdes Konsortium, würde ich fast schon sagen. Es passiert ständig was. Aber das ist nicht nur der Themenblock für heute, sondern für die ganze Woche, Sebastian.
Genau, und wer jetzt von euch gefragt hat, und wo ist denn dann die Jubiläumsfolge Nummer 100? Die gibt's nicht. Die gibt's halt einfach nicht, weil wir haben schlichtweg keine Zeit dafür. Und wir machen das dann vielleicht mal mit der 111. oder mit der, weiß ich nicht, 183,9. Irgendwie Folge. Wir werden das irgendwann mal nachholen. Aber tatsächlich, es wird keine spezielle Nummer 100 geben in dieser Woche.
Ja, wenn man es ganz genau nimmt, haben wir ja schon viel, viel mehr Folgen produziert. Also natürlich. Wir haben ja weit über 300 Folgen. Das Ganze wurde halt zwischenzeitlich mal unterbrochen. Aber eigentlich müssen wir irgendwann mal diese Folgen zusammenlegen, sodass wir dann auch die richtige Anzahl sozusagen zusammen haben. Aber Folge 100, die Special-Folge, die ist dann praktisch extra für den dunkelroten Tisch. Also
ja, ist auch schön. Wir widmen unsere 100. Folge der Vereinspolitik. Ich finde, das passt irgendwie.
Ja, finde ich auch. Warte mal, Sebastian. Hörst du das? Mhm. Weißt du, was das ist? Das sind die Tränen der Dortmunder Fans. Ja, das sind die Tränen der Dortmund-Fans. Und auch eine habe ich gehört von Waldemar Anton. Ja, Sebastian, ich finde ja, wir sollten den Sieg in Dortmund nicht überbewerten. Ja, es ging schließlich nur gegen den BVB. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ein Verein, der wie so ein kopfloses Huhn über die Fußballbühne rennt und sich dabei eigentlich noch selber die Federn ausrupft. Deswegen gleich mal die Frage an dich. Muss der VfB Stuttgart das Ganze richtig einordnen, was da am Samstag passierte?
Ja, auf jeden Fall muss der VfB Stuttgart das richtig einordnen und auch wir Fans, denn der VfB Stuttgart hat jetzt einfach die letzten 5 Pflichtspiele in Folge gegen Dortmund gewonnen und da muss man schon fragen, ist das vielleicht auch so eine Art Wachablösung? Also ist der VfB einfach größer als Dortmund? Ja, sorry, die Frage muss man sich ja wirklich stellen und am Samstag hat halt einfach der Vizemeister gegen den Champions League Finalisten gespielt und wir haben erneut gewonnen und ich habe es komplett gefeiert und wir beide waren ja, glaube ich, vor dem Spiel nicht ganz so sicher, dass der VfB das ziehen wird und das gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber auch eine mutige Taktik und der nötige Einsatz und man hat es komplett verdient gewonnen, aber natürlich auch ein Stück weit glücklich und ich habe es komplett gefeiert. Das sind die Momente, die du halt wirklich brauchst in so einer Saison, die, ich möchte jetzt gar nicht sagen, durchwachsen läuft, aber die auch so ein bisschen ihre Tiefpunkte hatte.
Das stimmt. Also die Tiefpunkte, da gehe ich mit, durchwachsen nicht, aber das hast du ja auch nicht gesagt. Ich habe noch eine Antwort für dich, nämlich ob das eine Wachablösung war. Ja, so einfach ist das. Der VfB Stuttgart steht nämlich seit Monaten vor Borussia Dortmund.
Platz 11.
Ja. Ja, also ich würde mal sagen, ist momentan einfach nicht unsere Kragenweite. Ja. Ja. Nee, ey, Spaß beiseite. Ich meine ganz ehrlich, wie viele von euch da draußen, oder Sebastian, du auch, haben denn damit gerechnet, dass wir jetzt den BVB schlagen? Also ganz ehrlich, es war alles angerichtet dafür, dass der VfB dahin fährt, Niko Kovac seinen Traumeinstand bekommt. Stattdessen ist er der erste Trainer seit Thomas Doll, ja, der sein Debüt bei den Borussen nicht erfolgreich bestreiten konnte, Mensch, sprich nicht gewinnen konnte.
Am Arsch geleckt, ne?
Ja. Am Arsch geleckt. Nee, das war der von uns hier.
Das war Doll.
Nee, am Arsch geleckt, weil er bei dir.
Ja, und Thomas Doll.
Ja?
Der hat es vielleicht übernommen, aber er hat es auch gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, für welche Mannschaft er da gerade tätig war. Aber ich habe auch die schöne Statistik gesehen, dass immer, wenn Niko Kovac nach Dortmund kommt, verliert der BVB. Und jetzt ist er dort Trainer. Und das könnte zum Problem werden. Wir müssen mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, das war kein gutes Debüt. Das war halt eher Kovac.
Ja, super. Ein anderer Trainer, der so eine Statistik vorweisen kann, ist Markus Weinzierl mit dem VfB Stuttgart. Auch da lief das ähnlich. Nee, aber lass uns mal auf die Aufstellung blicken, bevor wir uns hier noch rumkaspern. Wirkliche Überraschungen gab es ja nicht. Sebastian Hoeneß pokerte, glaube ich, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel etwas mit Enzumio. Da hieß es nämlich noch, dass er ja mit Hinblick auf das Spiel in Dortmund eigentlich ja zumindest mal nicht für die Startelf in Frage käme und auch sonst sehe es überhaupt nicht gut aus, meinte Sebastian Hoeneß. Und dann stand er doch in der Startelf. Und das war auch gut so, oder?
Also ich fand, es war ein guter Auftritt von Enzumio, weil er sich auch nicht zu schade war, defensiv zu arbeiten. Das hat ja die ganze Mannschaft tatsächlich ausgezeichnet am Samstag, dass sie einfach so ein bisschen im Fight-Mode waren. Ne? Also der VfB hat so ein Stück weit Underdog-Fußball gespielt, haben die Dortmunder genervt und Enzumio war ganz vorne mit dabei. Also hat sich da um keinen Zweikampf gedrückt. Er hatte am Ende tatsächlich nur 22 Ballkontakte, was nicht viel ist für Enzumio. Aber er hat von seinen 6 Zweikämpfen...
Aber dafür 50 Körperkontakte.
Genau. Und von seinen 6 Zweikämpfen 4 gewonnen. Und für mich war also ein bisschen Sinnbild für den VfB, wie er in Dortmund aufgetreten ist. Wirklich zackig, immer bereit, in den Zweikampf reinzugehen. Und er war, glaube ich, auch am zweiten Tor beteiligt, so jedenfalls mittelbar. Ja. Also insofern, nee, also gut, dass er dabei war. Gutes Spiel von ihm auch, ja.
Na, die Jungs aus Kampfstadt, so könnten wir gleich die Folge nennen. Brun Larsen fiel mit einer Erkältung aus. Surprise, surprise, für ihn kam Jamie Leveling in die Startelf. Ansonsten gab es keine Veränderungen. Alda Kiel ist noch verletzt. Josh Wagnermann saß auf der Bank, der hat die Krippe hinter sich gelassen. Zusammen übrigens mit den Neuzugängen Jeltsch und Rackes, so wird er ausgesprochen. Rackes, ja. Justin Diehl übrigens macht inzwischen große Teile des Mannschaftstrainings mit. Der könnte gegen Wolfsburg eine Option sein. Das können wir uns schon mal im Hinterkopf abspeichern. Und ich würde mal die Prognose wagen, wenn Amin und Justin zurück sind, dann dürfte es eng für Stenzel und viel überraschender für Rieder werden. Denn die saßen zwar auf der Bank, hatten allerdings nicht das Vergnügen, noch eingewechselt zu werden. Ja, also ich glaube, da kann sich Sebastian Hoeneß schon auf ein paar Diskussionen freuen. Weil natürlich will jeder mit dabei sein und irgendjemand muss dann halt am Ende auf der Tribüne sitzen. Ich würde sagen, das Thema Formation, ja, das nehmen wir gleich mal mit rüber in die Spielbesprechung, denn selten war eine Umstellung A, so gut erkennbar und gleichzeitig auch so spielverändernd, oder?
Ja, fünf ist Trümpf, ne? Also tatsächlich eine sehr defensive Ausrichtung. Du hast deine drei Verteidiger mit Hendrix, Chabot und Sterju, aber natürlich dann mit Mittelstädt und Leveling zwei Spieler auf den Außenbahnen, die sich sehr tief haben fallen lassen, wenn der BVB den Ball hatte. Und du hast dann effektiv mit einer Fünferkette gespielt und hast damit Dortmund das Leben halt wirklich sehr, sehr schwer gemacht, weil die da Probleme mit hatten. Und wenn sie da mal verlagern wollten und es auch getan haben, war das meistens halt so langsam, dass der VfB sich wieder positionieren konnte. Und das Einzige, was den VfB dann wirklich aus meiner Sicht in Verlegenheit gebracht hat über das ganze Spiel, waren dann halt so diese Tempo-Durchstöße über Gittens und Adeyemi, die einfach unfassbar schnell sind. Und das hat uns dann Probleme bereitet. Aber ansonsten war das taktisch und auch mannschaftlich dann eine richtig gute Leistung defensiv.
Gab aber auch nur dann Probleme, wenn unsere Spieler weggerutscht sind, was wieder häufiger der Fall war. Also irgendwie haben wir es mit den Schuhen nicht so.
Hat Jamie Leveling die Schuhe von Borna Sosa aufgetragen? Also das war schon eklatant, oder? Der ist so oft weggerutscht.
Und nicht das erste Mal. Ich habe das jetzt schon in einigen Spielen bei uns gesehen, dass wir gerne mal den Halt verlieren. Aber es kann natürlich auch im Höhenflug liegen, den wir an Channel haben. Ja, nee, also ich mache ja Folgendes. Wenn ich Spiele mir anschaue vom Fernseher, lasse ich den Ticker diverser Medienoutlets immer mitlaufen. Und durfte dann in diesem Fall in der Anfangsphase ganz oft lesen, dass der VfB keinerlei Zugriff habe, sein Spiel nicht auf den Rasen bekäme, keine Kontrolle habe und kaum für Entlastung sorgen könnte. Wir haben zwar jetzt den Vorteil, ja, dass wir den Matchplan und die Erklärung dazu von Sebastian Hoeneß kennen, aber ich würde mich dafür interessieren, wie hast du es denn empfunden? Versuch dich mal zurückzuversetzen, als du das Spiel gesehen hast. Hattest du das Gefühl, der VfB hat das Spiel nicht im Griff oder war dein Grundgedanke so, nee, da steckt ein Plan dahinter? Hast du es relativ früh erkannt? Weil ich konnte, das kann ich schon vorweg schicken, die Erkenntnisse der Medienschaffenden nicht ganz nachvollziehen, weil für mich relativ schnell klar war, was Sebastian Hoeneß plant. Ich hatte nur Zweifel, ob die Mannschaft das auch umsetzen kann.
Ja, genau. Und immer wenn der VfB oder Sebastian Hoeneß seiner Mannschaft halt aufträgt, so ein Stück weit ihre eigene DNA zu verleugnen, weil normalerweise ist der VfB eine Mannschaft, die mittlerweile unter Hoeneß Ballbesitz möchte, die viel Ballbesitz hat, die viele Pässe spielt. Und wenn du dann siehst, okay, Stuttgart hat 30% Ballbesitz, dann denkst du schon, okay, das ist irgendwie anders. Und es hat in der Vergangenheit eher nicht geklappt. Ich erinnere da an die Spiele gegen die Bayern, wo es einfach nicht geklappt hat. Und insofern, ja, habe ich auch schon gesehen, das ist was anderes. Und ich war gespannt, ob es diesmal klappt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass halt die Spieler halt taktisch viel disziplinierter waren als sonst. Also die haben den Plan von Hoeneß genommen und sie haben ihn auch wirklich konsequent umgesetzt. Und klar, am Ende hast du halt ein bisschen Glück und so weiter. Und wenn das Ding halt dann vielleicht 2-2 ausgeht, dann beschwert man sich auch. Aber so ist es halt einfach aufgegangen. Und ich fand es halt mutig, dass Sebastian Hoeneß seinem Team mal wieder einen alternativen Matchplan mitgibt, der gar nicht dem entspricht, was der VfB sonst spielt. Und die Spieler haben sich halt komplett dran gehalten. Und ich meine, du fährst auch mit 4 Siegen im Rücken nicht nach Dortmund und denkst, du kannst halt Borussia Dortmund im Westfalenstadion dominieren oder kontrollieren. Also insofern fand ich jetzt die ersten 15 Minuten völlig okay.
Gehe ich komplett mit. Und bevor wir jetzt gleich ganz, ganz viele Szenen euch zeigen, wir haben heute wirklich viel Bewegtbildmaterial mitbekommen. Erstmal kurz nochmal zur Erklärung des Matchplans, so wie ich es empfunden habe. Also du hast es ja schon gesagt, hinten stehst du gegen den Ball eigentlich mit 5 Spielern in der letzten Kette. Ja, deckst so die Breite ab und die Halbspuren, hast im Zentrum aber Kompaktheit und auch unsere zweikampfstarken Spieler, die eben nicht die Halbräume noch mit absichern müssen. Führich und Undav stellten eigentlich permanent die Aufbauspieler im Sechserraum zu, also Groß, Sabitzer und wenn eingerückt, dann auch Benze Baini. Das fand ich übrigens ganz interessant, dass das für viele neu war. Aber das ist eine Strategie, die haben wir schon in der vergangenen Saison bei Dortmund gesehen und auch schon bei uns im Podcast besprochen damals. Ja, da hießen halt nur die Protagonisten anders. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, deswegen scheiß einfach drauf.
Und ein Dortmund-Spieler, ja.
Ja, genau. Ein ehemaliger Dortmund-Spieler, damals ausgeliehen. Wie hieß denn der nochmal? Ich komme nicht mehr drauf. Linksverteidiger von denen. Sei es drum. So, Anton und Can hatten dann eigentlich ja nur noch die Möglichkeit, den Ball auf die Flügel zu spielen. Und dort haben wir dann eigentlich immer Überzahl gehabt. Also wir haben sie ja gleich mit 2 Mann empfangen sozusagen. Und unsere Sechser, die standen ja auch etwas breiter. Enzo verdichtete dann noch zusätzlich die Räume. Und relativ früh war für mich klar, okay, das geht jetzt erstmal auf. Nur ich bin davon ausgegangen, irgendwann lässt dann vielleicht unser Commitment nach oder Dortmund passt an. Beziehungsweise, du hast es schon angesprochen, sie haben ja hohe individuelle Qualität im Kader. Borussia. Ja, da gehst du halt davon aus, okay, irgendwann wird einer mal so ein 1-gegen-1 gewinnen, legt den Ball irgendwie Giroud direkt in die Gasse und dann steht's halt hier 1-0 und dann ärgern wir uns, dass wir jetzt sage ich mal, so mutlos, ja, begonnen haben. Dabei fand ich es überhaupt nicht mutlos. Im Gegenteil, ich fand es super mutig, ja, mit so wenig Vorlauf, weil du darfst ja nicht vergessen, wir haben ja noch ein Pokalspiel zwischendrin gehabt, mit so wenig Vorlauf so eine derartige Strategieveränderung anzustreben und die dann auch so auf den Platz zu bringen. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, was Sebastian Hoeneß da mit der Mannschaft in der Kürze der Zeit ausgearbeitet hat.
Da gehe ich komplett mit. Und er hat es ja in der PK auch relativ schön gesagt, als er wollte, dass der VfB schlau spielt. Ja, und du hast das Spiel unter der Woche in den Knochen gegen Augsburg bis ins Pokal-Halbfinale eingezogen. Auch das nochmal zur Erinnerung, Pokal-Halbfinale. Und dann spielst du in Dortmund und dir fehlt dann vielleicht auch, oder vielleicht fehlt dir nicht die Kraft, aber du musst halt auf deine Füße halt auch schon ein bisschen gucken. Und da macht es natürlich Sinn, dass man sagt, okay, wir investieren vielleicht nicht ganz so viel und lassen mal dem Gegner den Ball und versuchen halt dann die Chancen, die sich uns bieten, zu nutzen. Und das war die Herangehensweise und die hat wirklich funktioniert. Und es war wirklich erstaunlich, dass der VfB dann zwar nur, ich glaube, das ganze Spiel 32% Ballbesitz hatte, aber auch nicht komplett unterlegen außer, sondern seine Chancen schon hatte und davon aber auch nicht viel. Aber trotzdem fand ich es als VfB-Fan, war es ein gutes VfB-Spiel mit wenig Ballbesitz, mit wenig Chancen, aber es sah einfach für mich gut aus.
Nochmal zurück zu unserer Taktik gegen den Ball, was man natürlich auch vermuten konnte und da hatte ich auch ein bisschen Schiss davor. Was ist eigentlich, wenn Anton seine guten langen Bälle mal auspackt? Die hat er im Repertoire, wir kennen das, aber die wurden meistens abgefangen, weil natürlich unsere letzte Kette deutlich tiefer stand als üblich. Also du hattest gar nicht mehr den Raum dahinter und gleichzeitig hast du halt mit Chabot eine absolute Kopfballmaschine. Übrigens auch Hendricks hat da einige wichtige und gute Duelle geführt und gewonnen. Und Dortmund, das hast du sofort gemerkt, bekam halt nie diese gewünschte Tiefe ins Spiel. Ich meine, Kovac hat es auf der Pressekonferenz noch gesagt, er möchte Umschaltspiel, ja. Er möchte das unbedingt gegen uns zeigen. Und wir haben ja auch nochmal darüber gesprochen. Aber wir haben ihm gar nicht oder seiner Mannschaft die Möglichkeit dazu gegeben. Der VfB hatte kein Interesse an Ballbesitz. Natürlich ist das untypisch für uns, aber ja, also es hat halt funktioniert. Und am Ende ist mir das natürlich 10-mal lieber, wenn der VfB nur 30% Ballbesitz hat, aber am Ende die Spiele gewinnt, als, ja, ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen, als andere Spiele, da haben wir dann 60% Ballbesitz und verlieren die Dinger. Also das war schon clever. Und du hast Bayern vorhin angesprochen, Sebastian Hoeneß hat es ja da auch schon mal versucht, ähnlich, nur nicht mit dieser wirklich klassischen Fünferkette und auch nicht mit den tiefen Anläufern. Ja, also das war halt das Improvement, wenn man so möchte, von diesen Erkenntnissen aus den Spielen in München. Ja, und die Gründe für diese Spielanlage, die lieferte Sebastian Hoeneß ja selbst. Er wollte das Spiel entschleunigen, auch weil er erkannt hat, dass seine Mannschaft in einem offenen Schlagabtausch mit dem BVB möglicherweise die schlechteren Karten in der Hand hält. Und auch das ist halt gutes Coaching, ja, zu erkennen, was kann meine Mannschaft gerade abrufen. Also im Endeffekt hat Hoeneß geschaut, was kann ich von uns erwarten, was brauche ich heute gegen den BVB? Und dann hat er seine Taktik angepasst, beziehungsweise dahingehend korrigiert, dass der VfB, ja, ich sag mal, die Stärken, die sie noch haben, auf den Platz bringen und gleichzeitig alle Probleme der Dortmunder voll aufdecken und dann auch attackieren konnten. Ja,
ich also finde das halt spektakulär, weil du kannst einfach dem Trainer und der Mannschaft in Echtzeit dabei zugucken, wie sie lernt und besser wird. Und ich glaube auch, die Spiele in der Champions League haben einiges dazu beigetragen, dass dieser Lerneffekt eingetreten ist, ne, weil du einfach gegen Weltklasse-Mannschaften spielst und irgendwelche Spiele wie gegen Bergamo hast in Stuttgart und so weiter. Und auch das macht die Mannschaft besser und macht den Trainer besser. Und er hat es gegen die Bayern versucht, hat gemerkt, okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Woran hat es gelegen? Vielleicht an der Fünferkette. Jetzt haben wir sie gesehen und ich muss immer wieder wiederholen, es gehört natürlich auch Glück dazu, dass du das Spiel in Dortmund halt ziehst, ne? Aber die Grundlagen du geschaffen durch gute Taktik und durch ein gutes Coaching.
Ja, du hast also allein, dass du halt von Anfang an wusstest, gute Flanken kannst du von Gittens und Adeyemi nicht erwarten. Also kannst du dich da schon mal anders positionieren im Spiel gegen den Ball. So Serus fallen lassen in den Zehnerraum. Das brachte ihm ja überhaupt nichts, weil er da sofort von 2-3 Stuttgartern empfangen wurde. Wir hatten ja gar nicht diese großen Lücken, die wir durchaus auch mal anbieten, wenn wir halt eben voll auf Ballbesitz und Attacke aus sind, ja. Zwischen den Ketten haben dann abwechselnd Jeff und Ramon übernommen, ja, oder ein Atakan Karasor ist auch mit zurückgegangen, hat es nicht so gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo wir darüber gesprochen haben, dass er dann einfach vorm 16er stehen geblieben ist und nicht mit eingelaufen ist. Das genaue Gegenteil war der Fall. Super aufmerksam immer gewesen. Und das Wichtigste war, am Ende auf den Flügeln, und das hast du ja vorhin schon angesprochen, nicht zu viele direkte Duelle zu verlieren und damit eben diese Durchbrüche, von denen du gesprochen hast, zuzulassen. Ja? Und dann hast du noch weitere Optionen, zum Beispiel, dass der Gittens seine gefürchteten Horizontalläufe, ja, versucht und damit immer wieder die letzte Kette des Gegners durcheinander bringt. Also dann laufen auf einmal Leute horizontal mit, stechen raus, was auch immer, plötzlich entstehen Lücken, ist super für Serou Guirassy, ist super für Brandt. Wir haben nachher eine Szene dabei, ich glaube, da kann ich das noch viel, viel besser erklären, und zwar anhand von Bewegtbild. Und wir haben, lass mich das noch sagen, wir haben die Positionen gehalten, wir haben den direkten Weg zum Tor zugemacht und das haben wir wirklich herausragend gemacht. Und Trainer und Mannschaft haben hier wirklich bestmöglich zusammengearbeitet und da ziehe ich meinen Hut vor der kompletten Mannschaft. Die haben hier in wenigen Tagen, ich sag's nochmal, ein komplett neues System und einen neuen Ansatz verinnerlicht und gut ausgeführt. So, jetzt müssen wir natürlich auch über den Vortrag mit Ball sprechen, der war eher überschaubar.
Das war sehr überschaubar. Und ich muss gestehen, also ich als ursprünglicher Arminia Bielefeld-Fan bin ja einfach riesengroßer Fan von Underdog-Fußball. Ja. Und wenn du halt aus 0,31 Expected Goals am Ende 2 erzielst, auswärts, dann ich liebe das. Das sind halt wirklich die schönsten Auswärtssiege. Gefühlt wenig investiert, trotzdem gewonnen. Und ich mag das total. Aber natürlich müssen wir beim VfB auch mal schauen, was offen so geht und
wir werden später noch über
die Expected Goal Statistik reden. Die geht immer mehr Richtung Keller, aber ich meine, wenn du aus 0,3 XG halt 2 Tore machst, dann soll es mir recht sein, aber grundsätzlich mit Ball war das dann teilweise ein bisschen dürftig, klar.
Also du kannst ja, wenn du jetzt wirklich XG ansprichst, kannst du ja nur über- oder unterperformen und dann sage ich dir ganz ehrlich, dann überperformen.
Sehr gerne, ja. Und so massiv ist der VfB gerade tut, ja.
Ja, absolut, also das nehme ich gerne mit. Zu der Aktion mit Ball würde ich sagen, ist wäre vielleicht auch nochmal anders gelaufen, wenn du vorne einen Spieler drin gehabt hättest, der Tempo hat oder Bälle festmachen kann, also für Steil-Klatsch-Aktionen ablegen kann, sowas, der vielleicht auch mal auftritt und so. Und da ist Dennis vielleicht nicht unbedingt der Richtige dafür, aktuell zumindest nicht. Und auf der anderen Seite hast du halt einen schnellen Spielertypen oder ein Spielertyp wie Guirassy vorne drin, ja, stellt sich der Gegner auch wieder darauf ein. Also natürlich wusste Dortmund, dass ein Undav jetzt nicht den Topspeed hat und ein Undav auch nicht jeden Ball festmachen kann wie ein Tim Kleindienst. Und ich würde sogar behaupten, wir haben da so ein bisschen auch gezockt, ja, und zwar darauf, dass Dortmund mal irgendwann Fehler machen würde. Und zu Recht, also jetzt nicht, weil es in dem Spiel besonders schlecht lief, sondern weil es in der Saison und auch nicht nur in dieser, auch in der vergangenen, immer so war, dass Dortmund irgendwann, vor allem mit viel Ballbesitz, dem Gegner Chancen wirklich hingelegt hat. Und da hatten wir ja tatsächlich dann mehrere Beispiele in diesem Spiel.
Ja absolut. Und du hast ein Stück weit gezockt, du hast auf Fehler spekuliert. Wir haben es dann in der Mitte der ersten Halbzeit gesehen, dass du auf Fehler spekuliert hast. Und ja, und ich finde, du hättest ja, wenn der Kader komplett fit wäre, den perfekten Spieler für dieses Spiel im Kader gehabt. Und das wäre El Bilal gewesen, ne? Ja, der vorne halt Bälle festmachen kann, der sie ablegen kann, der den Speed hat, der geschickt werden kann. Also ich glaube, wenn Sebastian Hoeneß ihn zur Verfügung gehabt hätte, dann wäre El Bilal der Spieler gewesen, der perfekt für das Spiel in Dortmund gewesen wäre.
Ja, und noch abschließend zu unseren Angriffsbemühungen, die ja nicht allzu oft stattfanden. Wenn wir mal den Ball hatten, machte es Dortmund ähnlich, wie wir es getan haben. Sie versuchten uns auf den Flügel zu drängen. Sie wollten nicht, dass wir übers Zentrum aufbauen. Warum? Ist super einfach erklärt, stiller Schippbälle. Die sind inzwischen wirklich gefürchtet, auch weil sie immer ansatzlos gespielt werden. Das heißt, du kannst dich nicht richtig drauf einrichten oder drauf einstellen. Enzos Aufdrehen konntest du damit auch so ein Stück weit rausnehmen. Deswegen lieber auf die Flügel. Aber auch hier waren wir nicht. Also das war mein Eindruck, korrigier mich, wenn du es anders gesehen hast, aber wir waren nicht mit diesem Tempo, mit der Vehemenz unterwegs wie sonst. Das war alles eher kontrollierend und zwar mit und gegen den Ball.
Nee, sehe ich genauso. Du hast ja auf der linken Seite gerade gesehen, also Maxi Mittelstädt und Chris Führich haben ein richtig gutes Spiel gemacht, aber vor allen Dingen auch gegen den Ball und in die Defensive rein und haben nie das riesengroße Risiko genommen, dass sie beide halt nach vorne gegangen sind, um dann halt im Rücken großen Raum entstehen zu lassen. Also es war wirklich mit viel Risikoabwägung und immer, glaube ich, eher so erstmal auf die Defensive bedacht, ja, und nach vorne, ja, okay, wenn sie es anbietet, aber vor allen Dingen hinten erstmal sicher stehen, die Null halten und dann gucken, ob nach vorne was geht.
Und dann sind wir wieder beim Ballbesitz, den du angesprochen hast, 34%, schlechtester Wert in dieser Saison. Dennoch hatte ich das Gefühl, wir diktieren eigentlich das Spielgeschehen, weil wir geben den Dortmundern wirklich nur die Räume frei, die wir auch freigeben wollten, ja, und der BVB hat sich freie Räume eigentlich nur selten erspielt oder erkämpfen können. Also es gab solche Momente, aber es war jetzt nicht so, wie man es annehmen könnte, wenn man jetzt nur einfach auf Ballbesitzwerte guckt. Ja, schau dir mal das Pressing des BVB an. Die konnten nicht so pressen, wie sie wollten, auch weil wir überhaupt keine Vertikalität zeigten. Also wir waren ja gar nicht bereit, sozusagen dann diese Pressing-Aktionen auszufechten, sondern wir haben halt dann eher auf den Ball getreten, haben nach hinten gespielt. Wir haben nie das volle Risiko genommen. Und klar, am Ende sitzen wir da, finden das super cool, wie das aufgegangen ist. Nur man muss dazu sagen, yo, also wenn du das Spiel verlierst, werden dir alle danach sagen, dass das schlecht war, dass man jetzt die Taktik verändert hat und dass man ja zu mutlos war. Und wahrscheinlich sind das dann auch Kritikpunkte, die man zu Recht vorbringt. Nur am Ende hat immer der Sieger recht. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich fand es mutig, weil man voll auf die eigene Qualität gegen den Ball setzte und geduldig halt abwartete, bis der BVB dann auch mal Fehler machte.
Ja. Nee, und ich finde es auch total mutig, vor allen Dingen, wir haben es angesprochen, weil ja bisher diese alternativen Matchpläne eigentlich immer in die Hose gegangen sind, halt gerade gegen die Bayern. Und du hast deine besten Auftritte gegen Top-Teams gehabt, wenn du dein Spiel durchgezogen hast, also die Spiele gegen Leverkusen in Madrid und so weiter. Da hast du halt das gespielt, was den VfB in der letzten Saison so erfolgreich gemacht hat. Also viel Ballbesitz, viel Dominanz, offensive Denkweise. Und das war jetzt komplett das Gegenteil. Und ich fand es halt total spannend, weil sich ja die Mannschaft auch komplett auf den Matchplan von Hoeneß eingelassen hat. Also, weil der Plan ist ja nur so gut wie die Leute, die ihn umsetzen müssen. Du hast gemerkt, jeder hält seine Position, jeder hat Vertrauen in den Plan. Also die machen genau das und die werden nicht nervös, weil sie nur 30% Ballbesitz haben oder 35%, sondern die haben das halt durchgeführt und sie haben gemerkt, hey, das funktioniert, wir haben eine Chance und dann wird es halt immer besser. Und was mir so gefallen hat, ist zum einen, dass sich wirklich die Spieler gegenseitig geholfen haben. Wenn einer mal aus der Aktion rausgenommen wurde, war der nächste sofort da. Und auch in der zweiten Halbzeit dann gegen, als es dann gegen Schlusspfiff ging, wie clever der VfB war und wie sie den BVB entnervt haben mit kleinen Fouls, mit, also wirklich Dark Arts, ne? Also wirklich Spielverzögerung, absolut. Immer Spielfluss rausnehmen und so weiter. Und das habe ich vom VfB selten so gesehen. Und was uns, glaube ich, im Spiel gegen Mainz so genervt hat, hat jetzt der VfB in Dortmund gezeigt. Also einfach den Gegner komplett entnerven. Wir werden noch über Rierson sprechen. Großartig, ja.
Ja, am Ende war es eine Geduldsfrage und auch eine Frage, wann reagiert Kovac, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Da muss ich dann abschließend sagen, da war ich einfach nur überrascht. Also Kovac passte ja weder das System an, noch wechselte er irgendwie besonders früh. In der 72. Minute kam dann mal Maxi Bayer und in der 84. Rena Svensson und Duran Will. Alles positionsgetreue Wechsel. Also eigentlich mussten wir die ersten 70, 80 Minuten einfach nur genau das machen, was wir von Beginn an gemacht haben. Ja, also ich will jetzt Niko Kovac hier überhaupt nicht bewerten, aber also gut gecoacht fand ich das jetzt nicht unbedingt von Niko Kovac. Ja, aber
ich meine, es war sein erstes Spiel, also mal gucken, aber er musste auch reinkommen. Ich glaube, er war auch ein bisschen schockiert über den Auftritt Dortmunder. Er hat ja hinterher im Interview gesagt, er fand, das war eine gute Leistung. Also ich glaube nicht, dass er das wirklich denkt, weil manche Individualleistungen waren halt wirklich grottig.
Absolut.
Aber ich bin mal gespannt, wie es für Dortmund jetzt weitergeht mit Niko Kovac.
Ja, das wird für uns erstmal gut. Finde ich nicht schlecht, dass er da Trainer ist. Was wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, und dann zeigen wir die Szenen, wirklich. Also ich sehe schon, wir haben 25 Minuten jetzt nur darüber gesprochen, was der VfB alles toll gemacht hat mit der neuen Taktik. Gleich zeigen wir auch, was der VfB toll gemacht hat. Aber wenn wir Ballverluste hatten, gingen wir auch sehr klug ins Gegenpressing. Ja, nicht um jeden Preis, sondern auch hier kontrolliert und zurückhaltend. Wichtiger war es erstmal, den direkten Weg zum Tor dicht zu bekommen. Und wenn das gewährleistet war, dann gab es das Kommando zum Gegenpressing. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir einen größeren Fokus auf zweite Bälle legten. Das war ja also gerade in den Spielen ja zuvor durchaus zeitweise wild und meistens auch erfolglos, ja, wenn wir versucht haben, irgendwie zweite Bälle zu erobern. Aber diesmal sah es wirklich flawless aus. Und mich würde echt interessieren, wer hier die Kommandos gegeben hat oder, was noch krasser wäre, was der Pressing-Auslöser war. Denn offensichtlich wusste es jeder und konnte es auch jeder umsetzen. Ja, also das war echt wirklich spannend, was man da gesehen hat für Fähigkeiten unserer Mannschaft, die ich wirklich noch nicht so oft miterleben durfte. Also das war stark, war richtig stark, ja.
Nee, fand ich auch. Und wirklich komplett anders, als wir den VfB bislang kennen. Also offensiv eher ungefährlich, aber defensiv halt brutal stark und jeden Ball erkämpft, auf zweite Bälle draufgegangen, du hast gerade gesagt. Also es hat mich echt auch ein bisschen überrascht, also wie konzentriert der VfB in Dortmund dann aufgetreten ist.
Dennoch hatte der BVB die erste Chance des Spiels nicht aus dem Spiel raus, sondern nach einer Ecke. Das darf uns nicht überraschen, sind wir inzwischen gewohnt. Hier in der 12. Minute Benzebaini und auch nicht nur eine, wir gehen durch. Das Ding für mich geht eigentlich auf Maxi Mittelstädt. Ja, also Benzebaini macht es gut, verschafft sich durch einen klugen Zupfer Platz Aber Maxi unterspringt dann die Flanke und eigentlich muss Benzibaini den doch dann direkt nehmen, oder? Also kannst du dich an die Szene erinnern? Also
ja, ich habe es auch gesehen im Sendungsprotokoll, ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeguckt, aber boah, ich weiß nicht, wenn er den direkt nimmt, dann geht er wahrscheinlich aus dem Stadion raus. Also der kommt halt schon sehr undankbar für ihn auf, vom Timing her, von der Entfernung zum Fuß her. Und also vielleicht kann er den direkt nehmen, aber ich finde es auch nicht komplett daneben, den nochmal sich dann auf den anderen Fuß zu legen und abzuschließen. Und du hast Maxi Mittelstädt angesprochen, der unterspringt, aber auch da, er bleibt halt in der Aktion, der schaltet nicht ab, sondern er ist sofort wieder da und schmeißt ihn in den Schuss, was super wichtig war, und blockt den Schuss, weil wenn er es nicht gemacht hätte, wäre er drin gewesen. Also insofern, ja, vielleicht sich da ein bisschen verschätzt, beide Ecke, aber dann sofort wieder in der Aktion drin, also richtig stark.
Was aber auch nur möglich war, weil die Aktion an sich von Benzibaini viel zu lang dauerte. Also das muss schneller gehen, meiner Meinung nach. Und du hast gesagt, Maxi war sofort wieder in der Aktion, da schon, es ging aber weiter. Der Ball kam dann zu Stiller, der brauchte auch für mich etwas zu lang bei der Klärungsaktion. Dann erobert Anton den Ball, kommt sich dann wiederum mit Benzibaini in die Quere, was für uns gut war. Also das war im Endeffekt die erste gute Aktion von Anton für uns, ja. Weil dadurch kommt Anton nicht zum Abschluss, will dann den Ball aber scharf ins Zentrum auf Sabitzer spielen, was eine gute Übersicht war von Waldemar. Da haben wir dann aber etwas Glück, dass wir noch irgendwie in den Ball kommen und erneut klären, aber der landet wieder bei Benzibaini, der dann versucht, über das Standbein in die obere Ecke zu schlänzen. Vergebens, überraschenderweise. Also das war auch wirklich spektakulär. Und hier war ich tatsächlich am Anfang sauer, denn nachdem Stiller den Ball an Anton verlor, blieb der einfach stehen. Der blieb einfach stehen. Und auch Maxi schaltet eigentlich nach seinem Block ab. Also das war mir zu wenig dann in dem Moment, ja. Also da darf man aus meiner Sicht nicht das Verteidigen einstellen, weil im Zweifel zwirbeln die halt das Ding danach noch rein. So, da hatten wir schon auch ein bisschen Glück in der Aktion, muss man sagen.
Ja, da gehe ich mit. Und da hatten wir auch Glück, dass es Benzibaini war und kein Stürmer oder Mittelfeldspieler mit ein bisschen mehr Offensivpower, weil sonst wäre eine von den beiden Chancen drin gewesen. Du hast gesagt, der zweite Schuss ist jetzt nicht ganz einfach, aber mit einem guten linken Fuß, den hat er, glaube ich, kann man den auch mal Richtung Tor bringen. Also da hatten wir schon ein bisschen Glück, dass es dann nach 12 Minuten tatsächlich immer noch 0-0 stand. Und dann hat der VfB mal angeklopft halt. Ne? Und dann war der Ball sogar im Netz, aber es war, glaube ich, deutlich abseits.
Auch bei uns die erste richtige Gefahr nach einer Standardsituation. Stiller bringt ihn gut rein und Jeffs Kopfball ist auch super, muss man sagen, mit diesem Aufsetzer, lehrbuchmäßig. Also das war richtig toll. Aber man muss auch hier dem BVB Props geben, denn die verteidigten das gut. Sie halten die Linie, lassen sich nicht tief ziehen und dann ist es eben abseits. Also bitter, weil Jeff Chabot gönnt man einfach so sehr, dieses erste Bundesligator. Und zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht absehbar, wie es weitergehen sollte.
Ja, aber ich finde es crazy, dass der halt nach 76 Spielen zu dem Zeitpunkt noch kein Bundesliga-Tor hat, weil jetzt für den VfB, er war ja so oft in aussichtsreichen Positionen, ne, gegen Frankfurt. Also du hast ja gemerkt, der ist halt fällig für eigentlich für ein Kopfballtor. dass es dann mit dem Fuß erzielt wird, ist was anderes, aber dass der halt in 76 Spielen noch keins gemacht hat, also das muss an seinen Mitspielern gelegen haben.
Kann nur so sein. Bin ich voll von überzeugt. Die nächste Szene, Sebastian, die führte zwar zu einem Torabschluss des BVB, aber was man dennoch gut sehen kann, deswegen habe ich sie mit reingenommen, der VfB bekommt es hin, dass der BVB eben nicht in die Position kommt, in die sie gerne kommen wollen. Ja, das sieht man hier, wie gesagt, in der 27. Minute ganz herausragend. Also hinten der lange Ball, raus auf den Flügel. Das wollten wir ja. Und Jamie ist dann eigentlich nur im Defensivmodus unterwegs. Er stellt da wirklich nur den Körper in Gittens rein. Ja, er hat, das muss man auch sagen, aber das Pech, dass Gittens stabil bleibt, er holt sich den Ball sogar und geht dann auch noch innen an Leveling vorbei. Da haben wir ja auch drüber gesprochen in der Gegnervorschau, der kann halt innen und außen. Deswegen sieht das auch manchmal ein bisschen blöd aus, wenn er dann innen vorbeigeht und du dich auf außen einstellst. So auch hier bei Jamie Leveling. Aber anschließend stehen wir dahinter trotzdem im 5 gegen 4. Ja, diese Überzahl in der letzten Kette, das haben wir ganz oft geschafft, auch weil Dortmund schlecht nachrückte, muss man dazu sagen, ist mir aber am Ende egal. Wir haben es hinbekommen, unser Plan ging auf. So, wir haben Überzahl, der Rückraum ist abgedeckt. Gittens, der gegen Leveling ja das sein Erfolgserlebnis hatte, bekommt dann sofort die nächste Aufgabe gestellt und die heißt in diesem Fall Karasor, die löst er auch. Dann setzt er gerade diese horizontalen Läufe, die sind ja gefürchtet, denn zu so einem setzt er an, geht an Atta eben vorbei, aber zieht dann den eigentlichen Abwehrverbund eben nicht auseinander. Weil was will er denn eigentlich? Ja, der will ja nicht aus 20, 22 Meter abschließen. Der will Adeyemi kurz anspielen, Adeyemi kommt aber nicht kurz, weil er auch zugestellt wird. Der möchte Gyrassi lang am zweiten Pfosten anspielen, ist auch nicht möglich, weil wir den Rückraum da hinten abdecken, beziehungsweise also den Weg direkt zum Tor. Und Brandt will er mit einem Steckpass bedienen. Aber auch da stellen wir halt die Option zu. Ja? Stiller lässt sich noch fallen, der Druck ist dann zu groß, deshalb schließt dann Gittens ab. Ja? Und also ich glaube wirklich, bin überzeugt davon, dass Gittens hier eigentlich nicht den Abschluss im Kopf hatte, sondern was anderes gesucht hat, das nicht gefunden haben, wir es aber gut verteidigt haben. Und Nübel, ja, der hat dann den Ball, wehrt ihn zur Ecke ab, war vielleicht noch nicht mal nötig, weil der Ball eh vorbeigegangen wäre. Aber das war für mich die Aufgabe, die Sebastian Hoeneß seiner Mannschaft gestellt hat. Sorgt dafür, dass die nicht in die Räume kommen, in die sie kommen möchten.
Ja, absolut. Und du hast mit Gittens auf links und Adeyemi auf rechts ja diese Waffen mit ihrem Tempo, und die werden immer wieder durchbrechen, haben sie ja auch dann gezeigt im Spiel. Aber du hast dann tatsächlich geschafft, im Zentrum so stabil zu bleiben und so zu verdichten, dass die zwei halt dann in der Regel keine großen Chancen hatten. Also in der zweiten Halbzeit hatte Adeyemi noch die Riesenchance, irgendwie mal gut abzulegen, hat er nicht geschafft. Aber du hast die Option halt wirklich minimiert und hast Dortmund das halt super schwer gemacht, selbst wenn sie die Duelle auf den Außen gewonnen haben. Und das war halt defensiv eigentlich schon richtig, richtig gut.
Oder ganz schlecht vom BVB. Aber ja, wir einigen uns auch sehr gut vom BVB. Next up, Doppelchance.
Oh, ja.
Undav und Adeyemi.
Da wird's auch wild, ja.
Jetzt wird's wirklich wild.
Jetzt wird's wirklich wild.
Auch bei der Undav-Chance, das eigentliche Interesse ist die Arbeit gegen den Ball. Das siehst du auch. Wir stehen richtig gut, sichern die Tiefe gut ab und Chris Führig presst. Nico Kovac würde sagen, fault, aber das konnte ich hier nicht erkennen. Ja?
Der hält minutenlang den Anton fest. Nee, aber was ich in der Situation klasse fand, Chris Führig presst Waldemar Anton auf der linken Seite der Dortmunder. Also das finde ich halt toll, weil das haben wir auch mehrfach gesehen in dem Spiel, was ich ja immer wieder so stammtischmäßig gesagt habe, die müssen mal einfach die Flügel tauschen. Und das passiert mittlerweile. Ne? Also Chris Führig wandert immer häufiger von links auf rechts. Und in der Situation, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber Chris Führig presst auf dem rechten Stuttgarter Flügel Waldemar Anton in der eigenen Hälfte. Und das finde ich schon mal großartig, weil es auch eine Chance führte.
Ja. Das ist eine absolute Headline. Und auch hier, ja, war der Versuch im Endeffekt erstmal Tempo rauszunehmen. So, das war erstmal das Entscheidende für den VfB in dem Moment. In die Tiefe zu kommen und überhaupt Dynamik entstehen zu lassen, war für den BVB genau durch solche Aktionen kaum möglich. Ja, Anton will dann die Situation über den Rückpass auf Kobel lösen. Undav antizipiert das. Schau mal bitte, wie früh der in die Tiefe startet. Ja, also das ist halt echt gut gemacht von Dennis in dem Moment. Antons Pass ist dann Arsch, keine Frage. Dennis erläuft ihn, legt ihn vorbei an Kobel. Und dann, ja, also brauchst du jetzt nicht ausführen. Ihr seht's, also das Ding muss halt einfach drin sein. Punkt, ja. Also ich sehe halt nur, okay, Dennis macht im Endeffekt zwei schlechte Aktionen, ist dann trotzdem noch in der Lage, ein Tor zu erzielen, und Schan kann dann ihm den Ball sozusagen noch vom Fuß nehmen. Aber das, also ich bin der Meinung, der hätte sogar mit dem ersten Kontakt, oder nicht mit dem ersten Kontakt, sondern bevor er den Haken schlägt, bevor er diesen Kontakt nimmt, hätte er eigentlich abziehen können. Also das sind genau diese Momente, ja. Auf die wollte man warten, und dann musst du halt effizient sein. Und das hat Dennis in dem Moment nicht geschafft.
Nee, und ich finde, in dem Moment siehst du genau, was Dennis Undav richtig gut kann. Er kann diese Situation antizipieren. Er lauert drauf, dass Anton den Rückpass spielt. Also er zockt, ja. Und er gewinnt relativ häufig, wenn er zockt. Und da hat er den Ball. Und dann brauchst du halt eigentlich Tempo und Konsequenz. Und das sind gleich zwei Eigenschaften, die ihm vielleicht ein Stück weit fehlen halt.
Konsequenz, ne? Hat er manchmal, aber Tempo definitiv nicht.
Genau. Und was ich so schade fand in der Situation, Dennis Undav, seit er beim VfB ist, versucht er ja, sein Lupfertor zu machen von der Mittellinie. Und ich habe mal den Frame angehalten, als Gregor Kobel ins Bild kommt. Und Gregor Kobel steht außerhalb des 16ers. Und Dennis Undav steht vielleicht 30 Meter vorm Tor. Can 10 Meter hinter ihm. Und er hätte mit dem ersten Kontakt einfach abziehen können. Ja, also Kobel hätte keine Chance gehabt. Da ein guter Abschluss. Er hätte sich den ganzen Laufweg sparen können. Er hätte ihn einfach gleich reinschießen können. Und er hat danach auch noch zwei Chancen, den Ball irgendwie reinzuschießen. Aber das war, also, ich sag mal so, wenn du als gut bezahlter Stürmer in der Bundesliga alleine auf den Torwart zuläufst und der XG-Wert ist am Ende 0,0, weil es keinen Abschluss gab, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
Ja, ich sag's jetzt einfach mal, wie ich es empfinde. Undav macht auf mich zurzeit keinen fitten Eindruck. Ja, auch diese Aussage, ich habe einfach zu viel nachgedacht. Das ist total untypisch für UNDAF. Also das ist ja immer der Instinktstürmer schlechthin gewesen bei uns. Und irgendwie ist er momentan nicht on point. Da passt es nur ins Bild, dass er jetzt auch noch ein Rolls-Royce rausgelassen hat.
Das echt ist jetzt?
Gemein. Ja, tatsächlich. Immerhin kein goldener Maybach.
Diese News gehen meistens an mir vorbei, zum Glück. Ja,
ja, nee, ey, komm, ey. Das war jetzt auch nur mit Augenzwinkern gemeint. Der kann von mir aus mit einem Düsenjet zum Training kommen. Ist mir egal, solange er seine Tore macht. Ist mir wirklich komplett wurscht. Nee, aber du merkst irgendwie so richtig, da ist er gerade nicht. Und ich weiß nicht, an was es liegt. Ist es die Fitness? Ist es die Einstellung? Ist es die Ernsthaftigkeit? Ich kann es nicht direkt sagen, weil nochmal, er trifft regelmäßig. Das ist nicht das Problem. Aber es gibt halt in jedem Spiel mindestens eine Szene, die mich in den Wahnsinn treibt. Und das war eben in diesem Spiel diese Szene. Und da muss ich einfach mal fragen, was stimmt denn mit ihm aktuell nicht? Weil sowas hättest du von ihm, glaube ich, in der vergangenen Saison nicht allzu oft gesehen. Und wenn es einmal, zweimal, dreimal passiert in einer Saison, ist auch alles okay. Aber es passiert in einer gewissen Regelmäßigkeit. Dazu kommt dann auch oft, er wirkt zumindest dann lethargisch in manchen Spielsituationen, ja. Da fehlt mir dann einfach wirklich diese Spritzigkeit, diese Dynamik, die er durchaus schon gezeigt hat. So, und ich hoffe, dass es wirklich nur einfach ein Fitnessproblem aktuell ist bei ihm. Damit meine ich nicht, dass er nicht die professionelle Einstellung hat, sondern damit meine ich, dass er halt einfach zu viele Minuten hatte, ja. Und jetzt mal so ein bisschen langsam wieder runterkommen kann, weil die englischen Wochen eben aufhören. Das ist meine Hoffnung, aber also wir brauchen hier nicht lange drum herumreden. Das Tor muss hier fallen und Dennis hat
genau verkackt. Das muss fallen. Und ich fand, in der zweiten Halbzeit gab es ja auch mal dann so eine klassische UNDAF-Situation, die er genau so gelöst hat, wie ich mir das von ihm erwarte, als er dann aus angespielt wird und aus 20 Metern so einen Seitfallzieher macht irgendwie. Wo ich dachte, ja, das ist halt der Dennis UNDAF, den ich erwarte, und das hätte ich mir in der Situation auch gewünscht, weil wenn er da aus 30 Metern schießt, der Ball geht übers Tor, sagt jeder, ja gut, passiert halt, ne? Aber so wie er es halt dann auszocken will, war das dann einfach schlecht. Und man hat auch mal gesehen, man denkt ja immer wieder, Emre Can irgendwie in den Top 10 der schnellsten Spieler der Bundesliga. Ja, der Typ ist halt schnell, ne? Weil der hat 10 Meter Rückstand auf Dennis UNDAF, aber er holt es halt auf. Und da sieht man auch wieder, was dann vielleicht auch ein Dortmunder Trainer an Emre Can irgendwie findet. Der ist halt einfach in der Situation, geht nach. Also ich fand es von Can eine geile Situation und darf sie auch zurecht feiern lassen, dass er dann das Tor noch verhindert hat. War gut.
Absolut, also der wird ja auch hart kritisiert von vielen BVB-Fans, gerade was seine Leaderfähigkeiten angeht, aber das war schon gut und ich kann jetzt natürlich darüber schmunzeln, weil ich ja weiß, wie das Spiel ausging. So, jetzt aber im direkten Gegenzug, Sebastian, hätten wir fast wieder das erlebt, was wir VfB-Fans, glaube ich, schon unendlich oft erlebt haben. VfB sein, würde man es, glaube ich, beschreiben. Ja, also direkter Gegenzug nach UNDAFs Chance hat der BVB die Mega-Möglichkeit eigentlich. Hier lassen wir Dortmunds Sechser in Ruhe, ja. Also die wirken ja eher behäbig, aber dennoch war das ja also nicht der Plan von uns, sie jetzt da in Ruhe aufbauen zu lassen. Also das ist ja wirklich, die dürfen da durchlaufen, wir machen nichts. Ja, unsere letzte Kette hat nicht mehr die Überzahl und dann geht's halt sehr, sehr schnell. Brand legt den Ball gut ab auf Riasson, dann stimmt bei uns die Zuteilung nicht. So sehe ich es zumindest. Am zweiten Pfosten verteidigen wir mit 3-2 und am ersten bestenfalls mit 2-3. Das sieht sehr unsortiert in dem Moment aus. Ich weiß aber nicht, wen ich da kritisieren soll, weil ich nicht genau weiß, welche Abläufe in so einem Fall vorgesehen sind. Also was der Trainer sozusagen vorgibt. Ja, wie auch immer, werden wir nicht herausfinden, außer Sebastian Hoeneß ruft mich an. Adeyemi darf nicht so zentral vor dem Tor so frei zum Abschluss kommen. Das steht fest, in keiner Situation. Der Abschluss von Adeyemi ist flashy, aber am Ende auch trashy. Also auch
ja,
hier
safe, ja.
Irgendwie so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, oder?
Ja, ich meine, das glaube ich, war echt die schlechtmöglichste Option, wie du diesen Abschluss halt nimmst. Und Adeyemi ist ein geiler Spieler, super schnell, kann sich da gut durchsetzen, aber er ist halt kein Killer vorm Tor. Und das hat man in dem Spiel nicht nur einmal gemerkt, dass ihm dann gerade so in der letzten Aktion einfach die Präzision fehlt. Und auch in der Aktion, also auch da, das ist jetzt nicht so klar, wie die Chance zu Dennis UNDAF, aber eigentlich muss das 1-0 für Dortmund sein. Wenn du da so freigespielt wirst, dann nee, nicht die Hacke. Also irgendwie anders. Und wenn halt, keine Ahnung, mit dem Bauch oder mit anderen Körperteilen irgendwie reindrückst, aber nicht so. Also ja, ich bin jetzt nicht traurig drüber, dass er versucht hat, den so reinzumachen.
Mich würde der Spieler wahnsinnig machen. Also mit diesen Anlagen, mit diesem Talent, ich würde als Fan einfach, ich, 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 Ich würde ausflippen. Ja? Stell dir mal einen Adeyemi mit dem Work-Effort eines Demirovic vor oder so. Ja, ja, der würde halt, das wäre ein absoluter Weltstar. Weil der hat ja alles. Der hat ja alles. Aber dem fehlt wirklich die also das unterstelle ich ihm jetzt einfach, die Ernsthaftigkeit und auch die Professionalität. Ich sag das jetzt einfach so. Und es wurde ja auch nicht ohne Grund damals entschieden, als Adeyemi auf den Markt kam, dass man in München von dem Spieler Abstand genommen hat. Weil man sich einfach nicht sicher war, ob er diese Professionalität an den Tag legen kann, um dann am Ende auch ein sogenannter Bayern-Spieler zu werden. Man hat davon abgelassen, er ist nach Dortmund gegangen und ich möchte an der Stelle sagen, er ist ein Dortmund-Spieler geworden.
Also ich wollte es gerade sagen, ich rede ungern über andere Mannschaften.
Doch, ich sehr gerne.
VfB. Aber vielleicht wird Dortmund auch zum Sammelbecken von so ewigen Talenten mit riesigen Anlagen, die aber nicht viel draus machen, weil ich finde, Adeyemi und Julian Brandt sind für mich schon irgendwie eine ähnliche Kategorie, ich dann gestehen. Ne? Also mal gucken, wie es da weitergeht. Aber uns kann es eigentlich egal sein.
Was uns nicht egal sein kann, die zweite Halbzeit. Und da müssen wir erstmal durch ein Tal durch, muss ich sagen. BVB kommt halt besser rein.
Total.
Ja? Zwei ordentliche Chancen durch Adeyemi, jetzt sind wir wieder. Ja, auch hier kann man sagen, ein richtiger Vollstrecker nutzt halt eine mindestens davon oder beziehungsweise bereitet dann eine weitere vor, weil da hat er auch nochmal die Möglichkeit gehabt, Adeyemi zu. Was der BVB zu Beginn aber besser machte, das wollte ich jetzt noch herausgreifen, war, dass Brandt häufiger auf der rechten Halbspur aushalf. Und dann hattest du eben nicht nur so Doppelduelle, sondern du hattest einfach dann nochmal eine dritte Anspielmöglichkeit. Und das war echt entscheidend. Ja, dadurch schaffte Dortmund zu Beginn der ersten Halbzeit immer wieder diese Durchbrüche. Aber Sebastian, ein Mann, der den Brustring mal trug und ihn nie ganz ablegen kann. Er ist in ihm eingebrannt. Ja, er ist fast schon machtlos dagegen. Es ist wie ein Fluch. Du weißt, von wem ich spreche.
Ich weiß, von wem du sprichst. Und wahrscheinlich muss er irgendwie nach Mordor gehen, um den Brustring da irgendwie da in den Krater zu werfen, um sich von dem Fluch zu befreien.
Auf die Waldau wahrscheinlich.
Ja, oder auf die Waldau, genau. Aber ja, tatsächlich so, ne? Also wie der Spiegel schrieb ja so schön, du bekommst Anton aus Stuttgart, aber Stuttgart nicht aus Anton. Und es ist ein Fluch. Also er ist obsessed.
Ja, also das war natürlich schon sehr unterhaltsam, möchte ich mal so sagen. Ja. Aber man muss auch trotzdem sagen, das ist jetzt nicht nur Antons Ding. Ja. Er ist eigentlich im Endeffekt nur der Trottel, der es am Ende ausbaden muss, beziehungsweise der Letzte, der den Ball berührt in einer unendlichen Fehlerkette. Dem BVB fehlt hier vermutlich so ein bisschen die Kompaktheit gegen den Ball. Ja. Die Lücken zwischen Abwehr und Angriff oder die Lücke ist einfach zu groß für meinen Geschmack. Druck kann der BVB auch nicht ausüben. Wenn er also das machen würde, würde man das Zentrum noch weiter öffnen. Und Chris Führichs diagonales Dribbling ist dann halt echt brutal gut und auch nur super schwer zu verteidigen. Du musst eigentlich fast einen Foul ziehen, im Zweifel erwischt ihn aber ganz blöde und dann weiß ich nicht, was du dann für eine Karte bekommst. Aber eigentlich ist Chris da so stark. Der Antritt ist super, das Tempo, das Balltempo ist alles toll, wirklich herausragend. Und wie Chris dann auch drin bleibt in der Aktion, nachdem er Jamie hinterläuft, das ist halt wirklich grandios. Das ist einfach wirklich richtig gut gemacht. Und ja, also Sebastian, du kennst ja Chris Führich inzwischen auch sehr gut. Wie überrascht warst du, dass Chris Führich auf einmal aussah wie ein Weltklasse-Außenbahnspieler, der diagonale Läufe nimmt, hinterläuft, nicht abbricht, voll durchzieht und am Ende ein ganz wichtiger Bestandteil des 1:0 war?
Ja, eigentlich gar nicht, weil wir wissen, er kann das, ja. Und aus meiner Sicht läuft er halt viel zu oft Richtung Eckfahren, aber wir haben ja auch schon gesehen, dass er nach innen cuttet und mit rechts abschließt, das ist auch gefährlich. Und wir haben Gittens angesprochen, dessen diagonale Läufe total gefährlich sind. Und Chris Führich kann genau das Gleiche. Und das hat man in dem Spiel total häufig gesehen, dass er von links dann Richtung Mitte driftet und sogar auf den rechten Flügel. Und wenn er sich dann noch mit Jamie Leveling trifft quasi und hinterlaufen kann, dann ist es halt eine Option, die haben wir, aber die spielen wir halt nicht häufig. Aber es hat gegen Dortmund halt super gut funktioniert. Und dann ist er auf einmal rechts im Strafraum, kann den Ball reinbringen. Und ich habe mich dann echt gefragt, ich weiß gar nicht, wo er den Ball hinspielen wollte. Oder hat er darauf spekuliert, dass sein alter Teamgefährte bald dem Anton den Fuß vielleicht reinstellt? Also ich weiß nicht, ich traue Chris Führich auch zu, dass er einfach darauf spekuliert hat, dass dann irgendein Dortmund-Bein gerne dann von Waldemar Anton da noch den Ball ins eigene Tor befördert. Aber es war ein richtig, richtig starker Angriff. Wir hatten nicht viele, aber die wir hatten, die waren richtig gut.
Der war zum Beispiel sehr gut. Ich glaube, dass Chris tatsächlich den einfach nur scharf reinbringen wollte und gehofft hat, dass wir eine gute Strafraumbesetzung haben und einer dann einen Fuß reinbekommt. Und er sollte recht behalten. Es war Waldemar Anton. Der stand etwas so hoch, das hat Nico Kovac auf der Pressekonferenz super erklärt. Deshalb kann er diese, es war ja eigentlich eine verunglückte Flanke von Chris, muss man sagen. Ja, er konnte sie einfach nicht klären, weil das war halt kein gutes Zuspiel. Brauchen wir nicht drum herum reden. Also das geht in dem Moment dann noch besser. Von der ganzen Aktion her war das wirklich dann noch das Schlechteste. Ja, das davor war alles super von Chris, aber das Ding hat er nicht gut reingebracht. Anton hätte das besser blocken können, wenn er noch einen Meter tiefer gestanden wäre, hat er nicht gemacht. Er schiebt den Ball dann über die eigene Linie, haben wir alle gesehen, und wir könnten jetzt Hohn und Spott über Anton ausgießen. Aber ich meine, also ganz ehrlich, Sebastian, schau ihn dir an. Er ist gebrochen. Sein Blick drückt einfach nur noch Leere aus. Ja? Mhm. Und zu Recht fragt er sich, warum? Warum habe ich das alles getan? Ich meine, Waldemar Anton ist jetzt wieder der Waldemar Anton, der er war, bevor er für den VfB spielen durfte.
Genau, ja? er ist jetzt wieder Hannover 96 Waldemar Anton, aber verdient halt 10-mal so viel. Also insofern hält sich mein Mitleid in Grenzen. Ja?
Mitleid habe ich auch nicht. Ne? Er ist auch ein guter Innenverteidiger, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber eben kein Top-Innenverteidiger mehr. Ja? Das beweisen übrigens auch die statistischen Werte. Er hat nur 6 Duelle gewonnen. Das wurde nur noch von Julian Brandt und Pascal Groß unterboten. Also bei Brandt überrascht es einen nicht, bei Groß dann schon eher.
Schon, ja.
Ja, in der Defensive gewann er sogar nur einen Zweikampf. Ja, da gab es niemanden, der schlechter war, und der führte zum 1-0. Nein, Spaß beiseite. Das Passspiel war unterirdisch. War einfach nicht Anton-like, überhaupt nicht. Die wenigsten Zuspiele ins gegnerische Drittel kennen wir ganz anders bei uns. Die langen Bälle kamen nicht an. Also, das hätte alles nicht sein müssen, Waldi. Ja, du wolltest es so. Am Ende können wir da kein Mitleid haben.
Nee, es ist so. Er wollte es so. Und ich meine, what a time to be alive. Also ich bin so aufgewachsen, dass Spieler, die zum VfB kommen, immer schlechter werden. Jetzt ist es so, dass Spieler, die vom VfB irgendwo anders hinwechseln, immer schlechter werden.
Das denn ist so schön.
Waldemar Anton war nicht der Einzige im Ex-VfBler, der auf dem Platz stand am Samstag.
Wer war da noch?
Ich weiß nicht. Der mit dem Brustkorb aus Papier.
Ah, der Girassi hat gespielt. Ist mir nur durch Schwalben aufgefallen.
Ja, und durchs 2-0 für den VfB.
Absolut, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, Sebastian. Aber was wir nach der Führung erstmal erleben durften, war, dass der BVB etwas mutiger wurde, aber auch wütender, was uns wiederum in die Karten spielte. Es war in manchen Situationen einfach zu emotional, fand ich, was der BVB gemacht hat. Es fehlte die Ruhe mit und gegen den Ball, muss man sagen. Ganz anders der VfB. Wir arbeiteten an der Kontrolle, nervten den BVB. Ich meine, das eigentlich über die kompletten 90 Minuten, Riasson und Adeyemi sahen ja früh gelb, Riasson wegen Meckern, Adeyemi wegen Blödheit. Und für uns, ja, muss man sagen, gibt's dann eben den einen, den schnellsten Kühlschrank der Bundesliga, wie Sky, der Sky-Kommentator sagte. Jeff Chabot, der das 2-0 erzielte, und da sind wir jetzt wieder bei Girassi. Ja. A lot to unpack here. Wir versuchen es trotzdem kurz zu machen. Das Ganze entsteht aus einer Ecke, die wir eigentlich nicht gut ausspielen, muss man sagen.
Die war richtig scheiße, ne? Ich habe kurz ausgeführt, ich glaube, Führich auf Mio zurück auf Führich, und dessen Flanke ist halt, die ist halt grottenschlecht, ja. Die landet halt bei Girassi, der halt irgendwie 5 Meter vor ihm steht. Also die war einfach richtig, richtig schlecht. Und da kann sich dann Chris Führich bei Ramon Henriks bedanken, der in der Aktion bleibt und richtig aggressiv ist.
Absolut. Der davor, darüber müssen wir gleich noch sprechen, allerdings im passiven Abseitsstand, dann Druck ausübt auf Girassi. Er kann dann auch Girassis Klärungsversuch abfälschen, Ballgewinn VfB. Dann verlagern wir gut. Stergiou, ich zähle jetzt nicht alle auf, das könnt ihr jetzt im Bild sehen. Stergiou hinterläuft gut. Jamies Schippball ist dann klasse. Ja? Und dann ist Chabot da und macht es 2-0. Und jetzt gibt's hier viel Spannendes, über was wir sprechen können. Aber ich möchte erstmal damit anfangen, um das abzufrühstücken. Wie siehst du es? Diese vermeintliche Abseitsposition von Henriks wird deiner Meinung nach aus dem passiven Abseits ein aktives, wenn er hier den Ball blockt?
Ein Stück weit schon, aber es entsteht dann ja auch wieder eine neue Spielsituation. Ist ja auch nicht so, dass er den ersten Kontakt von Girassi blockt, sondern ich glaube, Girassi hat 2-3 Ballkontakte, bevor er den dann halt irgendwie langschlagen will und der dann von Henriks abgefälscht wird und wir den Ball gewinnen. Und dann habe ich mal tatsächlich gestoppt. Es sind dann wirklich 15 Sekunden vom ersten Einschreiten von Henriks bis halt zum Abschluss von Chabot. Und es sind einfach für mich viele neue Situationen. Und ich kann verstehen, dass man sich als Dortmund-Fan drüber aufregt, dass man das abpfeifen muss. Aber so wie es dann gelaufen ist, finde ich es dann auch völlig okay, das Tor zu geben, weil für mich hatte dann das Tor von Jeff Chabot mit der ursprünglichen Aktion von Hendricks einfach gar nichts mehr zu tun. Und deswegen sage ich, neue Situation und deswegen passt das für mich.
Ich gehe natürlich mit.
Natürlich.
Aber ich sage dir auch eins, also wenn ich so ein Gegentor fressen müsste, yep, in einem Spiel, wo es wirklich um was um geht, also man, geht,
ja, oder
ja, man
geht,
stelle
ja
sich vor, das ist ein Pokalfinale und das passiert in der 89. Minute, dann drehe ich komplett am Rad.
Total.
Ja, also ich verstehe die Aufregung der Dortmunder absolut. Ja. Ist für mich wirklich eine 50-50-Entscheidung. Also ich
genauso, ja,
bin komplett bei dir, wenn du sagst, der hat genug Zeit, das Ding wegzuschlagen, kriegt das nicht hin. Auf der anderen Seite sage ich, ja gut, aber in einem, also so wie wir mal Fußball verstanden haben, jetzt, ich verstehe schon, man muss mit der Zeit gehen, sonst und so weiter. Aber also da wäre so eine Aktion sofort abgepfiffen worden, ja, weil es war ja offensichtlich, dass Hendricks im Abseits stand. So, und dann läuft das Spiel eben weiter und gut, dann bin ich bei Guirassy, da musst du es anders lösen. Erstens mal würde ich ihm raten, nicht da auf der Hälfte der eigentlichen des Spielfelds so stehen zu bleiben in diesem Halbraum, sondern ich würde halt weiter Richtung Auslinie erstmal laufen, also weiter links rüber aus TV-Bildsicht und dann versuchen, das Ding irgendwie wegzuschlagen. Dann fliegt es im besten Fall noch irgendwie ins Aus, dann gibt's nur einen Wurf für den Gegner, aber das fand ich von Guirassy nicht gut gelöst und spektakulär wurde es ja erst danach. Denn ja, nachdem er den Ball verloren hat, ja, hat sich ja Guirassy angestellt wie so ein beleidigtes Kind. Ja, es ist wirklich teilnahmslos Richtung Mittellinie getrottet. Ja, also das schießt ja absolut den Vogel ab. Ja, also das ist ja eine Nummer, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ja, du willst ja normalerweise sagen, der hat seine Gegenspieler aus dem Auge verloren, aber er sieht ja genau, da stehen halt drei Leute vom VfB und denkt sich, scheiß drauf, ich bin Stürmer, ja, defensiv, ich habe keinen Bock drauf, ich habe jetzt einen Zweikampf defensiv bestritten, das war nicht cool, ich gehe nach vorne und lässt dann wirklich drei VfB-Spieler stehen, also Chabot, Führig und glaube ich noch jemand von uns.
Ich habe das grafisch aufbereitet, Sebastian, man sieht es jetzt im Bild. Okay. Ich habe tatsächlich grafisch 1, 2, 3, 4 VfB-Spieler eingezeichnet und zwei Dortmund-Spieler.
Und ich meine, jetzt kann man sagen, okay, du hast eh zwei Mann in Überzahl, selbst wenn Guirassy da geblieben wäre, wäre es immer noch ein VfB-Spieler zu viel gewesen, aber wie frei da die Stuttgarter da stehen auf der linken Seite und dann auch alle winken, weil sie den Ball haben wollen. Das ist halt wirklich schon skurril bei Fußball auf diesem Level. Und da hat tatsächlich Serhou Guirassy großen Anteil dran, dass da einfach so ein riesen Loch drin steht. Und dann ist natürlich aber auch die Flanke von Jamie Leveling richtig gut. Er hat die Übersicht, er spielt den Ball perfekt. Und Jeff Chabot nicht mit dem Kopf, denn der Ball kam zu niedrig, aber mit dem linken Fuß und also wirklich in Stürmermanier. Also richtig geiler Abschluss einfach.
Ja, das war super gemacht. Übrigens auch gut von Stergiou, der den BVB-Verteidiger noch tief zieht. So geht dann für Jamie im entscheidenden Moment das Passfenster, Chipballfenster, was auch immer auf. Und der Abschluss, ja, von Jeff ist einfach on point gewesen. Also der war wirklich super. Ich liebe sowieso auch diese ansatzlosen Chipbälle, die er sonst Stiller immer spielt. Die sind so fies zu verteidigen. Du kannst dich einfach nicht drauf einstellen, weil die relativ ansatzlos gespielt werden. Das war einfach, ja, super gemacht. Die große Frage, die wir noch klären müssen, Sebastian. Insgesamt ist uns klar, das war top vom VfB. Aber hätte Ermedin Demirovic den auch gemacht, so wie Jeff Chabot?
Also Demirovic hatte ja dann, als nachdem er eingewechselt wurde, noch eine große Chance. Ich weiß, er stand im Abseits, aber er hat, glaube ich, eine Schusschance aus, weiß nicht, 6, 7 Metern und setzt dann 2 Meter nebens Tor. Ich sag mal so, ich bin ganz froh, dass Jeff Chabot da am zweiten Pfosten stand und den Abschluss nehmen konnte und keiner unserer Stürmer.
Also, ich auch. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ja, genau. Ja? Sorry, aber so ist es halt aktuell.
Der BVB war dann bemüht, nach dem 2-0 eine Reaktion zu zeigen. Sie brauchten aber unsere Mithilfe, muss man sagen, um zu ihrer besten Chance des Spiels zu kommen. Das konnten wir dann in der 69. Minute sehen. Rierson schafft es hier mal mit einem diagonalen Lauf unser Zentrum zu überbrücken. Übrigens Props an Enzo Mio, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, der den Weg mitmacht und Rierson aber nicht erwischt, aber dennoch, er geht halt mit.
Macht Druck, ja?
Er bleibt dabei. Leveling hätte den Pass auf Gittens vermutlich abfangen können, wäre er eben nicht ausgerutscht.
Ja. Mal wieder, ja.
Ja, muss man so sagen, ist natürlich dann auch ein Fehler. Und wir stellen hier trotzdem noch gut zu und Gittens kann ja fast nur aus einer eher ungünstigen Position abziehen. Und ja, Nübel klärt das Ding an die Latte und das war richtig schwer, denn Stergiou macht das Ding eigentlich erst heiß, weil er fälscht den Ball noch gefährlich ab, dann ist es für mich ein absoluter Big Save von Alex. Und dann noch eine Aktion, die ein bisschen unterging. Ramon Hendricks klärt dann noch vor Guirassy. Ja, also wird dabei übrigens von Serhou am Kopf getroffen. Deshalb gab es dann danach für den VfB Freistoß. Aber das war wirklich also auch noch Schadensbegrenzung in der bestmöglichen Art und Weise.
Ja, und wie sich Ramon Hendricks wieder in jeden Zweikampf reingeworfen hat, da wurde dem Prädikat Abwehrmonster wirklich komplett gerecht und ich fand es auch stark. Ich glaube, Jeff Chabot und Ramon Hendricks haben sie abgewechselt in der Girassi-Bewachung und der hat ja wirklich wenig Land gesehen. Ja, und die zwei waren halt wirklich so aggressiv und so konzentriert, dass sie ihn komplett aus dem Spiel genommen haben. Und nicht nur Jeff Chabot ist Kryptonit für Serhou Guirassy, sondern jetzt auch in Zukunft Ramon Hendricks auf jeden Fall.
Der wird immer stärker, gefällt mir richtig gut. Also da bin ich gespannt, wie unsere zwei neuen Innenverteidiger auf Spielzeit kommen, weil aktuell sehe ich überhaupt keinen Grund, unser Abwehrpärchen da hinten zu verändern. Auch Amin Al-Dakil wird da große Augen machen, was Ramon Hendricks in den letzten Wochen so abliefert. Ist ein bisschen die Story, die wir mit Anthony Roh letztes Jahr hatten oder auch mit Leos Dergiou. Die spielen erstmal überhaupt keine Rolle. Man fragt sich, warum hat der Wohlgemut den überhaupt geholt? Und ja, jetzt wissen wir es offensichtlich. Also das sind echt... Klar, immer noch mit Fehlern auch teilweise, aber insgesamt wirklich richtig gute Spieler, die dem VfB on point dann auch was zurückgeben können. Ja, also die brauchen keine lange Anlaufzeit, sondern sind da. Finde ich super.
Genau, da ich ja in der letzten oder in der vorletzten Ausgabe zu Unrecht gesagt hatte, dass Ramon Hendricks eigentlich ein Außenverteidiger ist. Nein, er ist gelernter Innenverteidiger tatsächlich. Er hat von seinen 130 Spielen, die er gemacht hat, glaube ich, 100 als Innenverteidiger gemacht und 30 auf links außen. Also er fühlt sich vermutlich dann in der Mitte heimischer als auf außen. Er kann beides, aber wenn er in der Innenverteidigung eingesetzt wird, dann wird er keinesfalls positionsfremd positioniert.
Ich habe auch nicht genau aufgepasst, konnte nicht intervenieren, Sebastian. Also, aber an der Stelle vielen, vielen Dank an alle, die unter unseren Videos kommentieren, uns dann auch verbessern, wenn wir mal Scheiße labern.
Und vor allen Dingen in konstruktiver Art und Weise. Also das finde ich halt gut. Ne? Also dann, wenn es dann nicht heißt, ihr labert nur Scheiße, der spielt doch Innenverteidigung, sondern wirklich konstruktiv. Und dann nehmen wir das auch gerne auf und freuen uns drüber, wenn ihr uns dann korrigieren könnt und nehmen es auch gerne mit in die Sendung, weil es macht die Sendung gerne nur besser.
Und übrigens noch ein wichtiger Hinweis, weil ich das jetzt auch neulich mal gelesen habe, nicht wir löschen irgendwelche Kommentare auf dem Kanal, sondern das obliegt dem Eigentümer und nicht uns. Also wenn es nach uns geht, bleiben alle Kommentare, solange sie nicht beleidigend oder sonst irgendwas sind, stehen. Und warum manche Kommentare gelöscht werden und andere nicht, wissen wir nicht. Aber nur um das mal zu hinterlegen. Ja, also damit müsst ihr dann leben, genauso wie wir damit leben müssen. Gut, VfB Stuttgart macht Folgendes, beziehungsweise Sebastian Hoeneß, er bringt Emedin Demirovic und Josh Wagnermann für Dennis Undaf und Chris Führig. In der 77. kommt dann auch noch Yannick Keitel für Enzo Mio. Über Dennis müssen wir eigentlich nicht mehr viel sprechen. Wir haben es gesehen, es war nicht sein bestes Spiel, nur ein Schuss aufs Tor, 4 erfolgreiche Pässe ist auch nicht besonders gut, 8 gewonnene Zweikämpfe eher auch nicht herausragend, die meisten Ballverluste, also das war nichts, würde ich sagen. Viel besser übrigens Yannick Keitel, die paar Minuten, die er bekommen hat, die hat er richtig gut abgeliefert, hat alle Zweikämpfe gewonnen, die er geführt hat, das waren 4-5 Stück und auch ansonsten fand ich, hat er das sehr, sehr gut gemacht. In der Schlussphase, das war auffällig, gingen die Duelle auf den Flügeln, dann vermehrt aber an den BVB. Und dadurch fehlte uns dann ein Stück weit die Entlastung, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, du kannst dir vielleicht auch mal ein verlorenes Duell erlauben, das ist auch kaum zu vermeiden, aber in der Quantität war es dann doch etwas zu viel. Wir hatten zwar immer noch Balleroberungen, aber da ist mir aufgefallen, die Entscheidungsfindung nach Balleroberungen, die war nicht mehr die beste, beziehungsweise es war nicht mehr so diese Symbiose, dass alle wussten, was jetzt passieren soll. Ja, also fehlte die Bewegung teilweise, das war schon nochmal heikel, ja, aber auch gegen den Ball, muss man sagen, hatte der VfB dann in den letzten 10 Minuten, ich überlege, wie ich es beschreiben soll, also sie wurden unseriöser, so möchte ich es mal so sagen, sie wurden etwas unseriöser und genau in diese Unseriosität hinein fällt dann auch der Anschlusstreffer für den BVB durch Jule Brandt, Ecke für den BVB, kurz ausgeführt. Warum Stergio schon bei der Ausführung nicht entschlossener auf groß schiebt, verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht in dem Moment. Also er geht ja, welche Aufgabe soll er denn sonst erfüllen? Weißt du, er geht ja da aus dem 16er raus, aber eben zu behäbig. Genauso wie Jamie Leveling, der mir etwas zu behäbig rausschiebt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und da bedankt sich dann Julian Brandt, denkt sich, ja gut, wenn ja niemand kommt, dann schieße ich halt. Und klar, der hat dann ein bisschen Glück, weil der Ball zwischen Chabot und Sabitzer durchgeht, da passt er wirklich nicht mehr viel dazwischen. Und auch bei Nübel fehlte nicht mehr viel, um da noch an den Ball ranzukommen. Aber also, wenn ich es bewerten müsste, würde ich sagen, Stergio muss viel entschlossener draufschieben, dann hast du schon eine andere Situation zwischen Groß und Brandt und dann muss Jamie früher rausrücken und dann fällt dieses Tor vielleicht nicht.
Habe ich auch gesehen, also genauso gesehen und klar hat Brandt dann ein Stück weit Glück, aber ich finde den Plan halt erstmal gut, weil aus der Position den Ball so scharf reinzuspielen, dass er, wenn niemand drankommt, im langen Eck landet oder wenn noch jemand drankommt, dann irgendwo anders landet, das war schon gut und das verteidigen wir nicht entschlossen genug. Du hast angesprochen, dass der VfB so in der Schlussphase des Spiels ein bisschen unseriöser wirkte, aber ich glaube, es war auch so ein bisschen eine Kraft- und Konzentrationsfrage, weil ich glaube, dass das Spiel den BVB natürlich gestresst hat, aber auch unsere Spieler gestresst hat und denen alles abverlangt haben, weil sie ein Spiel spielen, was sie so nicht gewohnt sind und da wirklich taktisch sehr diszipliniert waren die ganze Zeit und dass am Ende dann vielleicht so ein bisschen die Kraft ausgeht, war absehbar. Und ich dachte auch, als das 2-0 fiel, dann nach einer guten halben Stunde dachte ich, okay, das werden noch lange 30 Minuten auf jeden Fall werden, weil wenn Dortmund den Anschlusstreffer noch macht, dann wird's nochmal richtig heiß und ich habe fast damit gerechnet. Und das Schöne war ja, dass nach dem 2-1 von Brandt danach eigentlich nichts mehr kam von Dortmund.
Nee, es gab nur noch eine Szene, über die wir sprechen müssen, und zwar die gelb-rote Karte für Riasson. Ja, Riasson wollte wieder zum Diagonallauf ansetzen, aber Angelo Stiller dachte sich, so nicht. Und hielt Riasson fest. Klare gelbe Karte, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber Riasson dreht dann komplett frei, schlägt da um sich und kassiert gelb-rot. Ich sag ganz ehrlich, im ersten Moment fand ich die zweite gelbe auch ein bisschen zu hart. Ja, aber es gab davor schon Aktionen, da hätte ich ihm eher die zweite gelbe Karte gezeigt. Da gab mal ein taktisches Foul, das unbewertet blieb. Und alles, was danach passierte, diese Kopf-an-Kopf-Aktion mit dem Referee, die Schimpftiraden beim Verlassen des Spielfelds, also da habe ich mir im Nachgang dann gedacht, da traf es wahrscheinlich nicht den Falschen an diesem Nachmittag, oder?
Ja, aber ich meine, Riasson echt so eine Impulskontrolle wie so ein Kreisligaspieler, oder? Also du bist Profi, also du bist wortwörtlich Profi und dann musst du das irgendwie anders verpacken und da kannst du ja nicht wie Rumpelstilzchen über den Platz springen, wenn du eine gelbe Karte hast. Und ich fand es halt total clever von Stiller, ne? Also ich weiß nicht, ob er dann drauf spekuliert hat, dass Riasson so austickt, aber na klar, er riskiert die gelbe Karte und stoppt den taktisches Foul, gar keine Frage. Aber wie Riasson dann abgeht, also das ist halt eines Profis komplett unwürdig, ja? Und das war nicht das erste Mal, das war ja schon in der ersten Halbzeit, glaube ich, sogar so, dass er da so Szenen hat, wo ihm irgendwas weggepfiffen wird, wo er da wie so ein bockiges Kind.
Rumpelstilzchen, ja.
Ja, wirklich Rumpelstilzchen. Und das geht halt nicht. Und deswegen war für mich Gelb-Rot auch komplett okay und war für mich dann auch so ein bisschen sinnbildlich fürs Spiel, dass der VfB ja den Dortmund dann so ein Stück weit den Zahn gezogen hat und sie halt komplett entnervt hat. Ja? Und zwar absolut gerechtfertigt.
Sehe ich auch so. Braucht man nicht drüber diskutieren. Und komm, ich lass jetzt auch noch den Brandfreistoß in der Nachspielzeit einfach mal laufen. Ich finde eigentlich, der fasst das Spiel des BVB ganz gut zusammen. Also,
ja, total. Ja.
Dein Fazit, Sebastian?
Ja, mein Fazit, also Auswärtssieg in Dortmund fühlt sich immer überragend an, ne? Also Thomas Hitzesberger wird sagen, da könnte man Konfetti kotzen. Ich war am Samstag auch kurz davor. Das fühlt sich, wie gesagt, immer richtig, richtig gut an. Und mir hat einfach die Attitüde vom VfB richtig geil gefallen. Einerseits mit voller Einsatzbereitschaft, da wurde gegrätscht, da wurde gefault, da wurde genervt. Andererseits aber auch wirklich ja cool geblieben, ne? Gerade in der Endphase, wo es dann wirklich hoch herging, dann vielleicht mal ja ein Foul gezogen, Spiel unterbrochen, Spielfluss unterbrochen, fand ich richtig gut. Das war super. Auf der anderen Seite, offensiv ist das halt dürftig gewesen in Dortmund. Und ich würde sagen, jetzt am Samstag, Heimspiel gegen Wolfsburg, da muss dann schon ein bisschen mehr kommen als 0,3 Expected Goals. Also da erwarte ich mir wieder mehr konstruktives Spiel. Aber auf der anderen Seite, ich finde es halt geil, dass der VfB auch mal so gewinnen kann. Mit Underdog-Fußball, mit wenig Ballbesitz, mit wenig Torchancen, dann super effizient, großartig. Aber jetzt, wie gesagt, am Samstag im Heimspiel gerne wieder der VfB, den Sebastian Hoeneß so populär gemacht hat.
Ja, da kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Ich möchte nur noch kurz mal anmerken, Anton bekommt wieder das verdiente Brett. 90 Minuten ausgepfiffen worden. Ja, danach noch der Post auf Insta, ja, den er zwar anschließend wieder gelöscht hat, aber also er geht meiner Meinung nach ja gar nicht, überhaupt nicht gut mit dieser Sache um. Ja, er kann es ja auch nicht ablegen oder so. Also der ist halt mit dem Kopf voll beim VfB. Ja, also es ist wirklich spannend zu beobachten, wie so ein abgezockter Spieler Länderspiele schon bestritten hat und auch in der Champions League schon am Start war, aber das nicht abschütteln kann. Also wir sitzen wirklich in Antons Kopf, würde ich sagen, oder?
Ja, und ich habe so ein Stück weit das Gefühl, er hat auch nach wie vor nicht verstanden, warum die VfB-Fans so heftig auf ihn reagieren. Also er denkt, er hat nichts Falsches gemacht, sondern halt das übliche Business und irgendwann muss es doch auch mal gut sein. Aber er hat nicht verstanden, dass er das Amt des VfB Kapitäns nachhaltig beschädigt hat. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Ultras so schnell wieder einen Spieler in die Kurve und aufs Podest holen. Ja? Das ist Antons Schuld. Und er hat auch nicht verstanden, dass der seine Karriere lang in Stuttgart ausgepfiffen wird. Er kann noch fünfmal den Verein wechseln, egal mit welchem Club er nach Stuttgart kommt. Ja. Der wird ausgepfiffen werden. Ja? Und das versteht er nicht. Und werden sie jedes Mal wieder an den Kopf greifen, warum er ausgepfiffen wird. Aber das ist halt jetzt mittlerweile einfach so. Und es wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Und ich muss gestehen, es tut mir auch nicht leid für ihn. Also sowas macht man
halt. Nee, da habe ich jetzt auch wenig Mitleid. Ich finde es nur gut, dass wir VfB-Fans ihm mehr oder weniger eine Nicht-Einsatzprämie oder Nicht-Einsatzklausel in den BVB-Vertrag geschrieben haben. Weil wenn ich Trainer wäre und Option hätte, würde ich mir dreimal überlegen, ob ich Anton noch gegen den VfB einsetze. Also du hast es, fand ich, schon beim Hinspiel in manchen Situationen gemerkt, dass ihm das schon was ausgemacht hat. Und ich kannst du mir sagen, was du willst, aber die Leistung, die er da am Samstag gezeigt hat, ja, also die hat damit was zu tun, wie die VfB-Fans ihn über 90 Minuten ausgepfiffen haben, dass er selber ständig damit konfrontiert wird mit der Situation. Der, also wenn einer obsessed ist, dann er. So. Und wir natürlich auch.
Du merkst ja, das macht was mit ihm, ne? Und ja. Das ist ja auch, also das muss man sich auch mal dann nochmal vergegenwärtigen. Also da ist ein Spieler von Borussia Dortmund und er wird im eigenen Stadion bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Und das liegt natürlich auch daran.
Das schafft sonst nur Adeyemi.
Und das sind aber nicht die Gästefans, die ihn auspfeifen, sondern wahrscheinlich die Heimfans. Aber das muss auch mal festhalten, ich glaube, 8.500 VfB-Fans waren es in Dortmund. Also ja, man Wahnsinn, hat die auch in der TV-Übertragung wirklich jederzeit gehört. Ne? Also ja,
natürlich wurden nur die, liebe BVB-Fans, wir wissen es natürlich mal wieder, wurden nur die Mikrofone vor dem Gästeblock hochgezogen.
Genau.
Wie so oft. Aber immer, ja. Go fuck yourself. Ohne Scheiß. Es gab nur ein Stadion, das man gehört hat. Und ich würde mich wirklich, wirklich, wirklich cremen, wäre ich BVB-Fan und würde die ganze Zeit diverse Schmähgesänge in meinem eigenen Stadion, das ich noch tituliere mit der gelben Wand, ja. Wenn ich das die ganze Zeit über die TV-Lautsprecher hören würde, würde ich mich echt schämen. Also ganz ehrlich, so ein Stück weit verliert dieses Stadion den Nimbus. Die haben immer noch geile Fans, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, auch geile Choreos. Aber du scheinst da auch das Phänomen inzwischen zu haben, dass du eigentlich nur noch diesen harten Kern hast und dann sind halt ein paar Eventis am Start und die sind halt auch nur dann am Start, wenn es gut läuft für die Mannschaft. So, also stimmungstechnisch. Und das ist, glaube ich, für viele BVB-Fans auch ein Problem, weil da sitzen bestimmt ganz viele draußen, die sich wirklich die Seele aus dem Leib, die Lunge aus dem Leib schreien würden, um den BVB zu supporten. Und die kommen halt nicht ins Stadion, weil sie nicht an Tickets kommen oder sonst irgendwas. Aber das war eher eine schwache Leistung auf den Rängen. Muss ich so sagen. Fand ich nicht gut.
Ist so, ne? Also
Platz 12 in der Liga.
Maximal, ne? Ja.
Es ist der 11., aber komm mal. Gut, Sebastian. Schauen wir rüber zur U19. Also so frisch waren wir ja noch nie. Also fast, da ist ja noch die Druckerschwärze dran hier an meiner Schrift.
Ja, Benny Bujakci ist 11 Meter, der hat kaum die Linie überquert eigentlich. Und ich meine, wie souverän war der denn geschossen? Also der 11 Meter, der die U19 des VfB Stuttgart ins Achtelfinale der Youth League bringt. Und er hat so viel Druck. Und ich dachte, ach, verkackst dich. Und dann schießt er dir einfach so unfassbar souverän rein, dass ich mir fast wünschen würde, wenn die Profis einen Elfmeter haben.
Ja.
Komm.
Bujakci rein. Und die anderen auch. Also Korkut hat getroffen, Bujupi, Haldini, Penner hat auch noch getroffen. Also das sind ja alles Jungs, da könnte ich mir vorstellen, in 4 Jahren schießen die auch in der Champions League Elfmeter für den VfB Stuttgart. Und also eins muss man mal sagen, ich habe das Flair, bin ich ganz ehrlich, nicht so richtig gespürt gegen 14 Uhr, als es losging. Das Stadion ist nicht ganz voll, dann alles trüb da oben in der Waldau.
Ja, scheiß Wetter.
Ja. Ja, es irgendwie hat es mich noch nicht so gecatcht.
Der Rahmen war nicht angemessen.
Ja,
also ich glaube, was ich halt geil fand, muss ich sagen, es gab ja dann durchaus Stimmung und VfB-Gesänge, die irgendwie übers Megafon reinkamen. Und als dann die Kamera schwenkte, hast du gesehen, das sind halt irgendwelche 12-Jährigen oder so. Ja. Also wie geil war das denn?
Ultras.
Ja.
Mega. Das fand ich aber auch geil.
Das war praktisch, ja, richtig gut.
Genau, dass die Ultras da auch ihre Jugend hinschicken. Mach mal, komm, hier hast du vom Papa das Megafon ja, und dann geht's los.
Richtig stark, ja.
Also das war ziemlich cool, das stimmt, absolut. Und die Stimmung bei mir wurde auch relativ schnell besser, denn also du hast ja wirklich ab der ersten Minute hast du Action gehabt da in diesem Spiel. Ich weiß, dass Flo Hellstern ganz, ganz früh nach einem Fehler von Max Herbert in höchster Not noch den Rückstand verhindern durfte. Da war es, glaube ich, Cone Doherty, über den wir ja auch letzte Woche schon gesprochen haben, der im 1 gegen 1 den Undarf machte. Besser machte es dann auf der anderen Seite Elliot Bujupi, der nach einer starken Vorarbeit von Boyacchi sein 5. Youth League-Tor erzielte und den VfB in Führung brachte. Es gab danach noch weitere Möglichkeiten. Ein super Distanzschuss, ich glaube nach 16 Minuten, der hätte dann schon das 2-0 bedeuten können. Ja, stattdessen war es dann Efe Korkut, ja, der Fehlpass des Keepers abläuft und den Ball wirklich gefühlvoll ins lange Eck legt zum 2-0. Ruhig musste er erstmal bleiben, ja, bei deinem ersten Youth League-Treffer. Das war schon richtig gut. Und Sebastian, ich hatte so nach 20 Minuten eigentlich so das Gefühl, der VfB muss ja fast schon 3-0 führen. Also die waren ja komplett überlegen in den ersten.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nach dem 2-0 war mein Gedanke, okay, das wird ein langweiliges Spiel. Der VfB macht noch ein drittes und ist das Ding halt komplett durch. Dann macht vielleicht Liverpool in der 80. noch aus 3-1, aber das ist easy going. Also wir haben Liverpool komplett überschätzt. Hättest du nach dem 2-0 gedacht, dass wir uns noch ins Elfmeterschießen reinzittern müssen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte echt ein super Gefühl. Die Mannschaft war so on point und war auch gnadenlos vorm Tor, muss man sagen. Also ja, eben, die haben ja nicht viele Chancen ausgelassen. Und ich dachte, okay, du wirst weitere bekommen. Liverpool macht jetzt auf, kontern etc. Dann werden wir hier die Tore machen. Und vielleicht war das Problem, dass Liverpool mehr oder weniger ja auch mit der ersten Chance nach dieser Geschichte in der 6. Minute dann sofort den Anschluss herstellen konnte. Also die haben ja in der 26. Minute schon das 2-1 gemacht. Ja, und ein Stück weit hat dieses 2-1 den Spielverlauf etwas auf den Kopf gestellt. Ja, weil für mich war Liverpool bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht im Spiel. Und nach diesem 2-1 waren sie halt voll im Game. Und dann gab es noch was, was dieses Spiel, glaube ich, etwas verändert hat. Das war die Verletzungsunterbrechung. Mhm, ja. Ja, die hat das Spiel auch nochmal verändert. Also erstmal waren beide Mannschaften etwas reservierter danach, aber Liverpool fand dann wieder früher zu seinem eigenen Spiel. So, und dann kann es sein, dass unsere Jungs dachten, ey, wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, jetzt passiert nicht mehr viel und Liverpool war halt noch voll dabei und machten halt eben durch Conn Doherty in der Nachspielzeit den Ausgleich und dann gehen natürlich die Köpfe an. Also wenn du 0-2, andersrum, wenn du 2-0 führst und gehst dann mit einem 2-2 in die Kabine, ja, natürlich sorgt das dafür, dass du dann vielleicht dir etwas Sorgen machst, ja, dass du diese herausragende Ausgangsposition am Ende herschenkst und dann als Verlierer vom Platz gehst. Könnte ich mir schon vorstellen.
Mich hat tatsächlich auch der Anschlusstreffer von Liverpool ein bisschen irritiert, weil du führst nach 20 Minuten 2-0, hast eigentlich alles im Griff und dann hast du auf einmal, keine Ahnung, wie viele Liverpooler waren das frei vor Hellstern? 3 oder so? Ja. Also da war der VfB so unfassbar offen und ich frage, warum so viel Risiko? Macht's doch wie die Profis in Dortmund und spielt lieber risikolos und steht hinten gut, aber da war die Abwehr komplett entblößt. Also da konnte sich ja dann der Vorbereiter überlegen, ob er selbst schießt oder abspielt oder auf einen anderen Spieler abspielt. Also das war ja wirklich für Hellstern ganz schwierig, weil er einfach 3 Stürmer von Liverpool vor sich hatte.
Ja, vielleicht war es am Ende auch tatsächlich eine Frage der Kraft und Konzentration und dann kommt sowas dabei raus. Ja. Das Gute war aber, dass die Mannschaft aus der Kabine kam und sofort den wacheren Eindruck machte. Also das hat mir gut gefallen. Efe Korkut hatte ja gleich eine gute Abschlusssituation, die er eigentlich nutzen kann. Insgesamt muss man sagen, war es in der 2. Halbzeit etwas kontrollierter. Ja, es gab nicht mehr so viele Chancen wie noch in der 1. Halbzeit, aber die Schlussphase war auch nochmal extrem aufreibend. Da hatte Liverpool 10 Minuten vor Schluss eine richtig gute Chance aufs 3-2. Der VfB klärte das noch und dann kam der VfB nochmal richtig auf, hatte durch Haldini 2 gute Möglichkeiten, eine in der Nachspielzeit. Also hätte es wirklich durchaus auch nochmal für Dramatik sorgen können, wenn der VfB wirklich dann in der Nachspielzeit das 3-2 gemacht hätte. Dann ging es ins Elfmeterschießen. Du hast es schon gesagt, als VfB-Fan zittern da einem sofort die Knie. Ja, also das geht in der Regel nicht gut aus für uns. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir in der Saison gesammelt haben. Aber nicht so die U19, die sind da eiskalt. Alle 5 Schützen, ich habe sie ja schon aufgezählt, trafen. Bei Liverpool verschoss einer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, kann aber nicht mehr lesen.
Ja, und nee, ich meine, die unsere jungen Hörerinnen und Hörer, die denken, okay, Elfmeterschießen ist halt schlecht für den VfB, das können wir nicht, aber wir alten Säcke wissen ja, also englische Mannschaften, die sich ins Elfmeterschießen retten wollen, das klappt halt nie. Also Engländer können keine Elfmeter und wer Elfmeter halten kann, ist natürlich Florian Hellstern, der hat am Samstag geübt, ne?
Also kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen,
ja, absolut war ich da richtig. Komplett gechillt, ja.
Ja, also Hellstern auch eine gute Partie gemacht, ja, also total. Keine Frage und für mich auch ganz verdient dieses Weiterkommen. Ja, es wäre fast schon absurd gewesen, wenn der VfB mit aus meiner Sicht einer guten Leistung ausgeschieden wäre. Liverpool konnte mich nicht gänzlich überzeugen. Immer mal wieder in Phasen haben sie gezeigt, was sie drauf haben. Aber ansonsten war der VfB eigentlich wirklich Herr im Haus. Ist nun im Achtelfinale der Youth League. Das ist geil. Ja, das ist unsere erste Teilnahme. Dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Das ist schon mega gut. Und wie es jetzt weitergeht, wird schon am Freitag festgelegt. Denn da findet die Auslosung statt um 13 Uhr für das Achtelfinale. Mögliche Gegner müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Dafür sind wir jetzt einfach zu nah dran am Endergebnis. Aber wir werden natürlich am Donnerstag kurz darauf blicken, wer denn potenzieller Gegner werden könnte des VfB Stuttgart. Wir werden aber jetzt auch noch ganz kurz in die U19-Nachwuchsliga blicken, denn da war unser VfB auch im Einsatz und zwar in Wolfsburg. Absolut keine leichte Aufgabe, aber auch da mit Bravour bestanden. Und hier haben wir das gehabt, was wir uns vielleicht gewünscht hätten nach 90 Minuten gegen Liverpool. Ein 3:2, der erste Auswärtssieg dann jetzt hier in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga. Unser Innenverteidiger, Sebastian, möchtest du
Ich glaube, der Kommentator sagte Achikara.
Achikara, dann nehmen wir es so, wie er es gesagt hat. Emirhan Achikara. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte korrigieren in den YouTube-Kommentaren. Der traf nach 15 Minuten zum 1:0 nach einer Ecke. Seht ihr natürlich wie immer gerade im Bild, entweder auf Spotify oder auf YouTube. 9 Minuten später konnte Wolfsburg ebenfalls nach einem Standard ausgleichen. Und das war echt ein wildes Tor, weil also gefühlt hätten wir das Ding eigentlich 10-mal klären können, oder?
Flipper Deluxe halt, ne? Also ein absolutes Kacktor. Und du hast so viele Möglichkeiten aus Stuttgarter Sicht, den Ball dann irgendwie mal rauszuprügeln. Aber sie schaffen es halt irgendwie nicht. Und Wolfsburg, muss man auch sagen, bleibt immer in der Aktion, drückt immer weiter, holt sich dann mal immer wieder zurück. Und ja, irgendwann liegt er dann halt leider im Stuttgarter Tor. Und das war der erste Ausgleich in diesem Spiel.
Das war der erste Ausgleich, denn in der 53. Minute ging der VfB dann erneut in Führung. Der Abschluss aus der zweiten Reihe wird abgefälscht, landet dann an der Latte und Lauri Penner läuft durch. Und also für mich sieht es so aus, als würde er den Ball mit dem Hals übers Tor, über die Torlinie drücken, oder?
Ich weiß nicht, aber der Distanzschuss, ich weiß gar nicht, von wem der war.
Habe ich auch nicht herausfinden können.
Ne? Aber der war richtig stark auf jeden Fall.
War mega, war cool gemacht. Klar, ein bisschen Glück gehabt, dass das Ding abgefälscht wurde, aber letzten Endes mir egal. Es stand 2:1 und diesmal brauchte Wolfsburg nur 5 Minuten, um auszugleichen. Dann war es Elia Dittrich, so heißt er von Wolfsburg, der Platz ohne Ende hatte, ja, und nicht entschlossen genug am Abschluss gehindert wurde. 2:2, bitter. Hätte man besser verteidigen können und 10 Minuten später hätte man es vermutlich auch besser machen können, denn wieder mal kam Wolfsburg über unsere linke Seite in den Strafraum. Diesmal springt ein Elfmeter dabei raus. Ich bin ganz ehrlich, die Bilder auf YouTube lassen überhaupt keinen Rückschluss zu. Ich kann nicht sagen, ob das Ding berechtigt war oder nicht.
Wir gehen jetzt mal davon aus. Ist ja auch egal. Wir haben ja Florian Heldstern, deswegen müssen wir uns nicht drüber aufregen.
Ja, das ist gut. Der hält das Ding einfach. Man muss dazu sagen, der war auch richtig schlecht geschossen.
Ja.
Also, der hätte nicht antreten dürfen heute beim Elfmeterschießen. 77. Minute, der VfB macht das 3:2 durch LJ Buyupi. Da ist er wieder. Also hat er in der U21 ab und zu aushelfen dürfen. Lauri Penner war, by the way, der Mann, der den Konter überhaupt erst so richtig scharf machen konnte und im 1-2 den Ball gut verteidigt hat, gut gehalten hat. Vielleicht kann sich Dennis Undaff mal bei Lauri melden und sich ein paar Tipps abholen, würde ich sagen. Jo, unsere U19 durch diesen Erfolg auf Platz 3 in Gruppe B. Gladbach spielte gegen 1860 nur unentschieden. Die Hertha gewinnt gegen Düsseldorf. Beide haben jetzt 4 Punkte. Der VfB mit seinen 3 Punkten also weiter in Schlagdistanz. Und am Samstag 12.30 Uhr kommen die 60er zu uns auf Platz 1. Wenn ihr also eh zum Spiel gegen Wolfsburg geht, dann ja, könnt ihr euch die U19-Partie gleich auch noch mit vornehmen und die Jungs unterstützen und nachträglich feiern für den Einzug ins Youth League Achtelfinale. Klingt doch nach einem Plan.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Und bevor wir jetzt weitergehen, wer sich fragt, warum wir den überragenden Sieg der U21 gegen Dynamo Dresden aussparen, das machen wir auch in der nächsten Folge, weil das hat auch ein bisschen mehr Zeit verdient, weil das war auch ein richtig geiles Spiel von einer tollen Kulisse, weitestgehend mit Gästefans, aber trotzdem. Also die U21 hat zu Hause gewonnen und da sprechen wir aber dann am Donnerstag drüber.
Wir sind nur noch ganz kurz davon entfernt, STR Daily ins Leben zu rufen. Ja, Sebastian freut sich schon und unsere Familien sowieso. Gut, eins haben wir noch. Ja, also die Europameisterschaft der Männer fand bekanntermaßen in Stuttgart statt. War super cool, aber auch unfassbar teuer. Ja? Also viele Kosten blieben bei der Stadt Stuttgart und bei den Steuerzahlern hängen. Aber das Argument, was die hohen Ausgaben rechtfertigen sollte, war für alle einleuchtend. Stuttgart ist Sportstadt und wir wollen natürlich Teil der Euro sein. dann sollte ja auch selbstverständlich sein, dass sich die Stadt Stuttgart als Austragungsort für eine potenzielle Europameisterschaft der Frauen im Jahre 2029 bewerben würde. Der DFB, das wisst ihr vielleicht, will die Frauen-EM ja gerne nach Deutschland holen. Der Stuttgarter Gemeinderat allerdings nicht, beziehungsweise nicht nach Stuttgart. Denn die haben der Turnierstadt, dem Turnierstandort Stuttgart, eine Absage erteilt. Es war sehr, sehr knapp. 28 zu 24 Stimmen entschieden sich dagegen. Markus Reiners von der CDU sprach im Nachgang davon, dass das alles ein großes Minusgeschäft gewesen wäre, das allerdings bei der Herren-EM auch keinen abgeschreckt hat, möchte ich ergänzen. Und Flo Pitschel, der nicht nur bei den Grünen ist, sondern auch schon bei uns zu Gast war, Sebastian, der sah das ähnlich wie wir oder wie ich in dem Fall. Der hat nämlich auf Twitter einen sehr einleuchtenden und ich glaube allumfassenden Kommentar abgegeben zu der ganzen Geschichte.
Genau, denn er schrieb, für die Männer-EM war kein Preis zu hoch, für Frauenfußball soll kein Geld mehr da sein. Schade für tausende fußballbegeisterte Mädchen, Frauen und Familien im Land und ein Rückschlag für die Frauenfußballambitionen in Stuttgart.
Sehe ich ähnlich.
Wenn das sehe ich da, ganz genauso, ja.
Ja, genauso sehe ich. Also ich meine, 40 Millionen Euro ließ sich Stuttgart, also die Stadt Stuttgart, die 5 EM-Spiele der Männer kosten. Und eine Förderung in Höhe von 10 Millionen Euro für die Frauen ist jetzt zu viel. Das ist am Ende einfach enttäuschend. Ich finde es einfach enttäuschend, weil also du weißt ja, dass der Frauenfußball gerade bei solchen großen internationalen Turnieren auch mittlerweile wirklich viele Zuschauer anzieht. Ja. Und also wie hoch muss denn der Verlust sein, dass man sagt, okay, hier können wir dieses Risiko nicht eingehen, beziehungsweise wollen das nicht mitgehen. Und manchmal ist es auch nicht wichtig, dass man 0-0 rauskommt. Manchmal ist es einfach auch nur wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und es wäre halt toll gewesen, wenn Stuttgart Teil einer Europameisterschaft in Deutschland geworden wäre. Ja. Ähnlich sieht das übrigens auch Alexander Werle, der sich via vfb.de folgendermaßen zitieren lässt.
Genau, denn er sagt, die Entscheidung der Landeshauptstadt Stuttgart, sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht als Austragungsort der Frauen-Europameisterschaft 2029 zu bewerben, mag kommunalpolitisch notwendig erscheinen, sendet jedoch ein falsches Signal. Sie ist eine verpasste Chance, Stuttgart als bedeutende Sportstadt weiter zu positionieren, insbesondere im Sinne der Gleichberechtigung.
Ja, gehe ich komplett mit.
Da gehe ich auch komplett mit. Und ich meine, wenn man sieht, was die Stadt Stuttgart an Kohle raushaut für, ich sag jetzt mal, Stuttgart 21, Opernsanierung, EM der Männer und so weiter, dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr entscheidend, ob jetzt die EM der Frauen 10 Millionen Euro kosten würde oder nicht, sondern es geht darum, möchte man das oder möchte man es nicht? Und anscheinend sind dann im Gemeinderat halt 28 Leute, die sagen, wir möchten das nicht, und 24 sagen, die möchten wir das. Und ich finde das halt total schade, denn eine Frauen-EM ist auch wirklich eher noch ein Familien-Event als eine Männer-EM. Also ja. Ich habe da für mein Ticket tatsächlich 200 Euro gezahlt, um mir 0-0 zwischen Ukraine und Belgien anzugucken. Und erfahrungsgemäß sind die Preise auch bei einer Frauen-EM einfach günstiger. Das ist so. Und das hätte der Stadt wirklich gut gestanden und wäre gut gewesen. Man hat sich dagegen entschieden. Man wird das Geld irgendwo anders dann unterbringen können, gar keine Frage. Aber ich finde es halt auch total schade. Und wir hatten mit dem Flo Pitschel, als er bei uns war, auch schon mal gesprochen, dass sich der VfB oder Stuttgart um das Champions-League-Finale mal beworben hat. Mhm, auch genau. Leider leer ausgegangen ist. Ja.
Und das lag ja, aber so in nicht Sachen, in der Stadt Stuttgart, muss man dazu sagen.
Ja, und so in Sachen Frauenfußball gibt es tatsächlich noch großen Nachholbedarf.
Absolut, also da können wir noch eine Menge erreichen, so möchte ich es mal positiv formulieren.
Und sollen wir jetzt kurz nach dem Statement von Alexander Werle ihm gratulieren? Also wir werden jetzt kein Ständchen singen, aber
Alexander Werle wird
heute 50 Jahre alt.
Happy birthday to you. Sebastian, stimm mit ein. Nein, das Happy birthday to you. Herzlichen Glückwunsch, Alexander Werle. Ja.
Okay, ich glaube, der Achtelfinaleinzug der U19 ist ihm wichtiger als unser Ständchen.
Ja, mir wäre das Ständchen wichtiger gewesen. Sei es drum. Also, eins haben wir noch, Sebastian, und zwar gibt es wieder Termine zu verkünden und dann sind wir schon durch. Da bist du gefragt.
Da bin ich gefragt, denn aktuell nehmen wir nicht im Fanprojekt auf, aber im Fanprojekt ist natürlich immer was los. Und diese Woche, am 14. Februar 2025, am Valentinstag, also wenn ihr noch keine Verabredung habt, dann geht ins Fanprojekt, denn da gibt es was ganz Spezielles, und zwar Fankultur, Lieder der Rebellion und aktuelle Lage in Syrien. Vortrag und Austausch mit Nadim Rai, was ich total spannend finde, überhaupt so Fußball in arabischen Ländern, also wie es da halt abgeht. Mega spannend und auch total politisch tatsächlich mittlerweile. Und wenn ihr da einen Einblick haben wollt, dann geht doch am Freitag um 19 Uhr ins Fanprojekt und meldet euch bitte vorher beim Chan an. Wir blenden die Grafiken ein. Der freut sich über eure Mail oder über eure Nachricht, so rum. Und morgen, ja, also jetzt, wenn ihr es hört, wahrscheinlich dann eher später. Aber jede zweite Woche im Monat bietet das VfB-Fan-Projekt allen interessierten VfB-Fans die Möglichkeit, gemeinsam gegen den Ball und das ein oder andere Schienenbein zu treten. Und das macht ihr im Soccer Olymp in Fellbach. Und je nachdem, wie viele Leute dann sich anmelden, wird da 5 gegen 5 oder 6 gegen 6 gespielt. Und wenn ihr da dabei sein wollt, 18 bis 20 Uhr Soccer Olymp in Fellbach, das könnt ihr total easy erreichen von der S-Bahn-Station Fellbach. Und da meldet euch bitte beim Patrick an. Auch das blenden wir euch ein. Wie gesagt, für diese Woche wird es wahrscheinlich ein bisschen zu knapp werden, aber dann in 2 Wochen wieder die Möglichkeit teilzunehmen. Da könnt ihr vorher noch ins Trainingslager gehen, um dann alle anderen zu beeindrucken mit euren Skills.
Wann sind wir dabei, Sebastian?
Demnächst.
Demnächst auch mit uns.
Gut,
mit uns. Demnächst ist ein gutes Stichwort. Demnächst gibt es, wie gesagt, die Folge zum dunkelroten Tisch mit den Vorstellungsrunden der Präsidiumskandidaten und Kandidatinnen beziehungsweise der Präsidentschaftskandidaten. Und, wie gesagt, am Donnerstag oder in der Nacht zum Freitag dann auch noch eine ausführliche Ausgabe mit Blick in die Zukunft. Wir reden über das Spiel gegen Wolfsburg, wir reden über die U21 und gucken, was sonst noch so hinten übergefallen ist, was wir vielleicht mit hochziehen können. Wir hoffen, euch macht das Ganze Spaß. Etwas kürzere Folgen, dafür noch aktueller und wer weiß, über was wir morgen jubeln. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Ciao.